jetzt, wo wir eigentlich, und das muss man ja wirklich auch positiv sagen, wo der Comic einen ganz wunderbaren, deutlich besseren Stellenwert in Deutschland mittlerweile genießt, begegnet es mir trotzdem immer wieder, dass Fernsehbeiträge oder Radiobeiträge damit beginnen, bumm, paff, peng, der Comic, früher verschrien, kann noch viel mehr.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Ferdinand Lutz. Als Comiczeichner beschäftigt sich Ferdinand mit einer sehr besonderen, oft aber leider auch viel zu wenig sichtbaren Sparte von Kinderkultur. Darum wird es höchste Zeit, dass der Kindercomic in diesem Podcast endlich auch eine Bühne und mit Ferdinand auch einen begeisterten Fürsprecher bekommt. Schon in seiner Kindheit hat ihn die Faszination für das Zeichnen gepackt, doch erst viele Jahre später hat er den Entschluss gefasst, das Comiczeichnen auch zu seinem Beruf zu machen. Eine gute Entscheidung, denn mit Ferdinand wird die Comicwelt um einen überaus engagierten Kreativtäter bereichert. Angefangen hat seine Karriere als Szenarist für Captain Blaubeer-Geschichten. Die Comicserie QRT im Kindernachrichtenmagazin Dein Spiegel war schließlich Ferdinands Sprungbrett in das Leben als professioneller Zeichner. Als Co-Herausgeber des Kindercomic-Magazins Polle, das in seinem eigenen Verlag erscheint, kennt sich Ferdinand aber auch bestens mit der Entstehung, der Entwicklung und den Besonderheiten des Kindercomics aus und ist gut mit der Szene vernetzt. Kein Wunder also, dass er viel über Comics erzählen kann und auch erzählt hat. Ich habe mich von Ferdinands Begeisterung für das Thema regelrecht mitreißen lassen und die Uhr dabei zeitweilig aus dem Blick verloren. Dafür wurde ich aber auch mit vielen aufschlussreichen Einblicken in ein für mich größtenteils unbekanntes Universum belohnt und war erstaunt darüber, wie viele spannende Verknüpfungen und Verbindungen zwischen dem Medium Comic und anderen Kindermediensparten sichtbar wurden. Wenn es euch wie mir geht und ihr euch bislang kaum mit Comickultur auseinandergesetzt habt, dann möchte ich euch diese Folge mit Ferdinand besonders ans Herz legen. Ich bin mir sicher, dass sich seine Begeisterung auch auf euch übertragen wird und wünsche euch nun viel Spaß und gute Unterhaltung beim Gespräch mit dem Kindercomiczeichner Ferdinand Lutz. Ferdinand, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe auf das Cover dieser Episode ganz vereinfachend, reduzierend einfach Kindercomiczeichner draufgeschrieben bei dir. Und als ich das überlegt hatte, habe ich direkt schon gedacht, es wird dir bei deinen vielen Talenten und Dingen, die du tust, glaube ich, in keinster Weise gerecht. Du machst so viele unterschiedliche Sachen. Du bist nicht nur Comiczeichner, du bist Szenarist, du bist Magazinmacher, Verleger, Trickfilmer, Musiker, wie ich gerade auch noch erfahren habe, und womöglich noch vieles mehr. Du hast jetzt einleitend erstmal direkt die Chance klarzustellen, als was du dich eigentlich selber verstehst und bezeichnen würdest. Welcher Begriff wird deinen Tätigkeiten eigentlich gerecht?
Das ist sehr aufmerksam, dass du das quasi erfragst und für mich gar nicht so einfach zu beantworten, weil genau, du hast es eben schon gesagt, ich mache sehr viele Sachen. Wenn ich mich anderen Leuten gegenüber vorstelle, dann sage ich eigentlich, ich bin Zeichner. Und dann kommt meistens die Nachfrage, was zeichnest du? Und dann sage ich Comics. Und dann, Comics für Kinder oder Comics für Erwachsene? Naja, sowohl als auch, aber schwerpunktmäßig eher für Kinder. Und eigentlich ist das, was ich sonst mache, also das tatsächlich auch das Verleger sein oder das Magazin machen, für mich auch eine andere Art, das auszudrücken. Also nicht, indem ich selber Comics zeichne, aber in dem Sinne kann ich dadurch auch mich oder das entfalten, was ich selber vielleicht gar nicht zeichnen kann. Also sozusagen, ich kann Leute fragen, ob sie für unser Magazin etwas zeichnen können, was ich selber gar nicht zustande bringen könnte. Insofern ist das für mich alles irgendwie Teil eines Comiczeichners, der ich irgendwie im weitesten Sinne bin. Wenn ich aus den Comics vorlese, bin ich in dem strengen Sinne natürlich sozusagen sowas wie ein fast wie ein Schauspieler. Aber am Ende lese ich dann auch nur meine eigenen Comics vor und dann kommt das wieder zurück auf den Comiczeichner. Also ich sage eigentlich, ich bin Zeichner.
Und mit dem Kindercomiczeichner kannst du auch guten Gewissens
sehr gut leben. Ja, absolut. Okay. Ja.
Das ist schon mal schön. Ja. Problem 2 war für mich in der Vorbereitung, ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan von Comics. Da haben wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ja. Also jenseits meiner eigenen Leseerfahrungen, die ich so als Kind hatte, ich habe natürlich auch Comics gelesen, fehlt mir eigentlich komplett die Expertise über dieses Thema. Und das macht das Gespräch für mich heute auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen besonders. Und ich habe gewissermaßen gehörigen Respekt davor, mit dir da in Austausch zu treten. Freue mich aber auch drauf, natürlich deine Expertise da ein bisschen anzapfen zu können. Und freue mich aber dann auch vor allen Dingen, dass wir erstmal ganz sanft einsteigen können. Mhm. Wir sitzen uns ja heute hier in deinem Atelier persönlich gegenüber und der ganze Raum hier um uns herum atmet schon die Atmosphäre deiner Arbeit und so. Das ist sehr schön. Das bietet uns aber vor allen Dingen auch die Möglichkeit, eine alte Tradition aus diesem Podcast mal wieder aufleben zu lassen, nämlich den Einstieg über ein Kindergetränk. Das habe ich in früheren Episoden häufiger getan.
Ja.
Du hast also die schöne Aufgabe und du hast sie auch mit Freude, glaube ich, angenommen, mir ein Getränk aus deiner Kindheit zu servieren.
Ja.
Und damit docken wir erstmal ein bisschen an deine eigene Kindheitserinnerung und Kindheitserfahrung. Welches Getränk hast du denn mitgebracht für uns beide?
Also ich gestehe, dass mir die Frage dann doch mehr sozusagen Kopfzerbrechen bereitet hat, als ich das gedacht habe zu dem Zeitpunkt, als du sie gestellt hast. Weil ich könnte zweifach antworten, ich bin tatsächlich auch sozusagen doppelt vorbereitet. Wenn ich sagen sollte, welches ein Getränk in meiner Kindheit war, was eine Art Sehnsuchtsgetränk war, dann war das tatsächlich Malzbier. Aber nicht, weil ich das besonders häufig trinken durfte oder getrunken habe heimlich, sondern einfach nur, weil es eine Möglichkeit war, irgendwie dann da in dieser alten Dorfkneipe, in der ich groß geworden bin, in einem wirklichen echten Bierglas etwas zu trinken, was ansatzweise so aussah, was Erwachsene trinken.
Interessant, ja.
Ich habe also tatsächlich Malzbier mitgebracht, aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, dass ich heutzutage außer mit ausgewählten Freunden gar nicht so gerne mehr dieses süße Malzbier trinke. Es ist mir etwas zu süß geworden. Und es könnte möglicherweise auch für die Aufzeichnung dieses Podcasts hinderlich sein, weil wir dann immer leicht eruptieren könnten und du sehr viel Zeit in der Nachbearbeitung hast. Deswegen habe ich einerseits Malzbier mitgebracht, was ich dir gerne anbiete. Aber ansonsten habe ich tatsächlich die meiste Zeit meiner Kindheit über, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu traurig, Wasser getrunken. Aber wie habe ich das Wasser getrunken? Nämlich, dazu habe ich ein kleines Relikt mitgebracht, nämlich in blauen Gläsern. Also tatsächlich, wir hatten zu Hause dieses blaue Glas, was ich dir gerade hier, ich erkläre es für die HörerInnen, was ich dir gerade, das ist das einzige Exemplar, was noch überlebt hat. Wir haben also Wasser getrunken, aber das hat mich überhaupt nicht gestört oder ich fand das jetzt auch nicht schlimm, aber ich erinnere mich aus meiner Kindheit eben noch, dass ich dieses Glas betrachtet habe und das Wasser in diesem Glas und bei mir wahnsinnig viel abging. Also, dass ich sozusagen dieses Glas minutenlang angucken konnte und sich mir da ganze Welten aufgetan haben in diesem Glas. Deswegen biete ich dir an, dass du während der Aufzeichnung unseres Podcasts in diesem sehr kostbaren Glas,
oh mein Gott,
das Wasser, was ich hier auch noch anbiete, trinken darfst. Ich habe uns ansonsten andere blaue Gläser, die mir dann meine Frau geschenkt hat, für uns rausgekramt. Aber du siehst es selber, die kommen nicht ansatzweise an dieses blaue Glas aus der Kindheit.
Ja, also die Zeit sieht man ihn schon. Ich darf mal ich bin ja fast ein bisschen gerührt, dass mir diese Ehre zuteil wird und habe jetzt natürlich direkt Sorge, dass es mir heute runterfällt.
Das ist wie beim modernen Theater, wo man dann irgendwie so Börsenkurse oder so vorlesen kann. Aber wenn dann die Schauspieler auf Bällen stehen und jederzeit drohen, dass sie irgendwie hinfallen, dann ist man on the edge of your seat. Und so ist es vielleicht auch für unsere HörerInnen, wenn ich vielleicht irgendwas sage, was nicht so ganz interessant ist, dann fragen sie sich immer noch, wird Thomas dieses Glas am Ende des Podcasts möglicherweise zerstören?
Fantastisch. Okay, ja, damit ist ja auf jeden Fall auch klar, dass wir uns dann für das Wasser aus diesem Glas entscheiden.
Natürlich.
Malzbier finde ich aber tatsächlich auch interessant.
Ja.
Zum einen tauchte es noch nie auf, dankeschön,
ja,
als Getränk in diesem Podcast.
Ja.
Zum anderen, du hast es Sehnsuchtsgetränk genannt, glaube ich eben. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das für mich auch so bezeichnen würde. Ich habe es eigentlich nie getrunken, aber ich habe immer so ein bisschen diesen Neid verspürt in Situationen, wenn andere Kinder es trinken durften. Also für mich überhaupt kein vertrauter Geschmack aus meiner Kindheit.
Ja, also ich kenne es wirklich auch nur aus diesem Kontext. Wir gehen am Sonntag in die Dorfkneipe zur Alten Post im Siebengebirge, wo ich meine Kindheit verbracht habe. es ist sozusagen eine ganz besondere Sonntagsabendsstimmung. Die Eltern diskutieren und die Kinder dürfen Malzbier trinken und haben da die gleichen dünnen, fast wie so Kölschgläser vor sich. Und das Getränk, ich glaube auch damals fand ich das schon nicht wirklich gut, aber es war einfach so diese Möglichkeit, dem Erwachsenen so nahe zu sein durch dieses Getränk, mich daran irgendwie. Und genau, weder trinke ich heutzutage besonders viel Bier, eigentlich gar kein Bier, noch trinke ich besonders viel Malzbier. Aber ich habe es trotzdem fürs Protokoll und für das Prinzip der Sendung trotzdem hier mitgebracht.
Fantastisch.
Möchtest du es auch?
Ich sehe es. Nein, ist okay. Ist okay. Wir bleiben dann beim Wasser sehr gerne.
Nach der Sendung.
Und ich nehme mal einen Schluck aus diesem fantastischen Glas und nochmal danke für diese Ehre. Das finde ich ja schön. Echt fantasieanregend, wenn man so durchschaut. Man muss.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht so viel über dieses Glas reden, denn so geht uns unsere Zeit komplett flöten. Also es ist wirklich tiefblau. Man sieht so, es sind so Luftblasen eingeschlossen in dem Glas selber. Ja. Ne? Und wenn man so durchguckt, ist es so ein bisschen wie durch so ein Kaleidoskop schauen vielleicht.
Absolut,
oder so,
ja.
Das ist
ja, genau.
Schöne Geschichte auch, die da so dranhängt.
Ja. Genau. Und es ist sozusagen für mich wie eine Art kleiner Anker, dass ich bin natürlich kein Kind mehr, aber ich kann mir über einige Sachen wie zum Beispiel dieses blaue Glas immer noch quasi präsent halten, dass ich vieles empfunden habe. Ich weiß auch noch zum Beispiel, und vielleicht ist das auch eine Überleitung, ich weiß auch, dass ich nie nichts verstanden habe bei irgendwelchen Sachen, die ich gelesen habe. Also nie hatte ich, selbst wenn ich bei den Großeltern irgendwie welche Loriot-Bücher aus dem Bücherregal rausgezogen habe, die sich ja nun wirklich nicht an 7- oder 6-Jährige oder 8-Jährige gerichtet haben, weil sie eher so diese Biedermeier-Attitüden irgendwie da so verarbeitet haben. Aber trotzdem habe ich da irgendwas drin gesehen. Natürlich nicht das, was vielleicht Loriot oder was auch die LeserInnen damals dann irgendwie, für die das gedacht war, darin gesehen haben. Aber irgendwas habe ich immer gesehen. Also irgendwie, das sind so kleine Sachen, die ich versuche, mir immer wieder auch bei meiner Arbeit präsent zu behalten.
Spannend. Ja, wirklich eine schöne Übertragung. Dann lass uns mal genau in diesem Erinnerungsfeld bleiben quasi. Ja. Und dann reden wir tatsächlich erstmal darüber, was dich denn so auf medialer Ebene als Kind so geprägt hat. Ich meine, es wäre jetzt sehr naheliegend, dich erstmal zu fragen, welche Comics hast du denn gelesen als Kind? Kommen wir bestimmt auch drauf, aber ich frage es bewusst erstmal ein bisschen globaler. Mhm. Also, was waren denn so Medienangebote, Medieninhalte, die du als Kind so konsumiert hast, gerne dir angeschaut hast?
Bei dem Wasser könnte man es fast schon erahnen, dass ich auch nicht wahnsinnig viel Fernsehen gucken durfte. Ich habe tatsächlich, für mich ist das Hörspiel mein absolutes Kindheitsmedium. Das war etwas, was ich auch aus der Bücherei, also aus der Pfarrbücherei ganz konkret, mir wirklich in rauen Mengen ausgeliehen habe und was für mich die wunderbare Möglichkeit war, auf unserem Teppichfußboden stundenlang, teilweise auch mit Freunden, mit meinem Bruder zu liegen, auf die Zimmerdecke zu starren und eigentlich gerade im Kopf irgendeine Art Geschichte aufzuführen, ne? Angeregt durch das Hörspiel. Also ich habe angefangen von diesen wunderbaren Janosch-Hörspielen, von Deutsche Grammophon, gelesen von Siegfried Wischnewski. Eigentlich sind es keine Hörspiele, sondern in dem Sinne eigentlich eine Lesung mit musikalischer Untermalung. Aber dann die ganzen Europa-Hörspiele, die jetzt auch hier in diesem Zimmer sehr viel präsent sind. 3 Fragezeichen, TKKG, 5 Freunde auch ein bisschen. Also das war eigentlich mit so eins der Hauptmedien meiner Kindheit. Mhm. Ich habe nicht viel Fernsehen gucken dürfen, was ich aber glücklicherweise dadurch, dass ich hatte zwar Freunde, die Fernsehen gucken durften, sodass, wenn ich sie besucht habe, dann auch so ein bisschen da mal mitgucken durfte, dann mal irgendwie Bonanza oder irgendwelche Schlümpfe oder so mal gucken durfte. Aber ich habe es in dem Sinne nie als krassen Mangel empfunden, sondern eher tatsächlich als stimulierend, weil ich nämlich mir dann, ich weiß gar nicht mehr, ob mit Zustimmung oder heimlich meiner Eltern oder eben ohne die Zustimmung, mir immer das Mickey Mouse Magazin gekauft habe. Und da waren immer so kleine, in 2 oder 3 Sätzen so Synopsen, was an Fernsehprogrammen in dieser Woche laufen würde.
Ja,
und mich hat das wahnsinnig stimuliert. Und ich würde fast behaupten, dass diese Filme oder Sendungen, die da angepriesen wurden, dass die gar nicht so gut sein konnten, wie das, was ich mir darunter ausgemalt habe. Mit diesen 2, 3 Sätzen. Alf, in dieser Folge kommt Alf aus Versehen auf den Schrottplatz. Wird er es schaffen? Irgendwie so. Und also diese Sätze, ohne dann genau zu wissen, wer oder was ist jetzt Alf oder dann ein kleines Foto vielleicht noch sehr, sehr körnig.
Ja.
Das hat mich sehr stimuliert. Also insofern, um das ein bisschen zusammenzufassen, es waren an erster Stelle tatsächlich Hörspiele, was ja eigentlich wie eine Art schönes Zwischenmedium ist zwischen Film und Buch und tatsächlich aber auch Comics, die ich dann auch in der Pfarrbibliothek, auch nicht durch mein Elternhaus, sondern einfach, weil ich da das dann von einer Kindergartenfreundin irgendwie empfohlen oder eher, es wurde mir davon abgeraten, das auszuleihen und es dann daraufhin ausgeliehen habe. da habe ich das quasi alles erleben dürfen.
Der Reiz des Verbotenen.
Ganz genau, ja.
Ja. Und ich habe auch gehört, in einem anderen Podcast, wo du mal zu Gast warst, Lucky Luke war dein erster Comic, stimmt das?
Das kann ich, dadurch, dass es klingt jetzt so ein bisschen so, als ob ich sehr an der kurzen Leine gehalten wurde, überhaupt gar nicht. Also meine Eltern haben keine Comics konsumiert und sind auch eher vergeistigte Menschen gewesen, als dass sie sehr visuelle oder sehr audiovisuelle Menschen gewesen sind. Mhm. Das heißt, dieses Buch in der Hand zu haben und zu sehen, ich bin 6 Jahre alt, dieser Comic spielt im Wilden Westen. Ich habe noch nie vorher was vom Wilden Westen gehört, aber es braucht mir auch nie mehr zu erklären, was der Wilde Westen ist, weil ich sehe ja sozusagen, was da vor meinen Augen passiert. Das heißt, ich konnte mir ohne große Erklärung der Erwachsenen da eine unglaubliche Welt selbst aneignen, sodass ich genau sagen kann, welches Buch das auch war. Eine Woche Wilder Westen von Lucky Luke. Nicht, dass ich das jetzt jede Woche nochmal nachlese, aber es war so ein fast wie eine Art Schock, den ich da erlebt habe. Und der ging eigentlich unmittelbar mit damit einher, dass ich dann auch versucht habe, vielleicht habe ich sozusagen rückblickend überlegt, um dieses Gefühl quasi noch zu verlängern, dass ich unmittelbar dann auch angefangen habe, Lucky Luke-Geschichten mir selber auszudenken. Mhm. Also sozusagen diese unglaubliche Begeisterung für den Comic oder diesen Comic in dem Fall, war sofort damit gekoppelt, dass ich das irgendwie auch selber produzieren oder reproduzieren wollte.
Interessant.
Ja. Genau, sodass ich dann auch relativ schnell, dadurch, dass ich die Chance hatte, dass ich in einer relativ freien Schule meine Schullaufbahn begonnen konnte, wo ich sehr viel Freizeit oder Freiarbeitszeit, EVA, eigenverantwortliches Arbeiten, irgendwie so 2-3 Stunden oder gefühlt zumindest 2-3 Stunden, wahrscheinlich war es nur eine Dreiviertelstunde, zum Tagesbeginn immer hatte. Und dann habe ich wirklich, weil die Lehrerin das dann auch immer mit Stempel quasi vorne versehen hat, kann ich dann nachvollziehen, ich habe diese Bücher auch alle noch, dass ich teilweise schön 1-2 Lucky Luke-Geschichten am Tag mir ausgedacht habe, das gesamte erste Schuljahr über. Krass. Also war, es war wie eine Art Rausch, wie eine Art Obsession dann wirklich. Auch dieses wunderbare Gefühl, was ich da erleben konnte, da irgendwie zu verlängern und aufrechtzuerhalten und zu reproduzieren.
Dann hat sich die Frage, wie du ans Comiczeichnen gekommen bist, damit ja im Grunde genommen fast schon beantwortet.
Ja.
Die Frage, die sich für mich nochmal so anschließt, ich weiß nicht, ob du da auch Lucky Luke dann nennen würdest. Ich spreche auch immer gerne über so MedienheldInnen, ne, die man als Kind dann vielleicht so hatte. Also gibt es sehr häufig eigentlich bei Erwachsenen, dass man sich schon nochmal so an eine Figur erinnern kann, die einen in besonderer Weise irgendwie geprägt oder Prägung ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber einen irgendwie fasziniert hat oder so. Gab es da auch so eine Figur aus dem Comic-Kosmos oder vielleicht auch aus einem ganz anderen Kosmos, die dir so nachhängt?
Sprechen wir sozusagen vom Alter jetzt 6 bis 8 oder sprechen wir vom Alter 8 bis 12, 13? Weil das wären bei mir immer unterschiedliche.
Naja, interessant. Du darfst das gerne splitten auch, wenn du möchtest. Naja.
Also dann würde ich tatsächlich sagen, dass also Lucky Luke war für mich schon wirklich wie eine Art Schock. Also das hat mich wirklich bestimmt ein Jahr oder mehr auf Trab gehalten. Aber ansonsten war es dann auch, das habe ich auch eben schon gesagt, Loriot. Also mit, ich würde sagen, schon so 9 oder 10 habe ich diese entsetzlich langweiligen Sonntagnachmittage bei meinen Großeltern, bei denen es auch nicht viel Audiovisuelles gab. Dieses eine, für mich schon als irgendwie Lichtblick da irgendwie rausschimmernde Buch, was dann Loriots heile Welt war, rausgezogen, und das hat mich auch ganz lange beschäftigt. Und dann war es wirklich auch so, dass mein Patenonkel mir dann überspielt hat, so ein paar Lesungen. Dann war auf einmal das, oh okay, da hat sich sozusagen, haben sich Verbindungen geschlossen, weil ich ja eh schon das Hörspiel so präsent hatte in meinem Alltag. Ah okay, der hat das auch alles vorgelesen, was er da gemacht hat. Das war auf einmal für mich eine sehr spannende Synopsis, weil es dann auf einmal nicht in dem Sinne Kindergeschichten waren, sondern es waren so kleine Sketche. Aber es war schon auch diese Lust am Dialog, ne, teilweise mit Evelyn Hamann dann solche Lesungen, da habe ich schon irgendwas gesehen. Und dann habe ich tatsächlich auch an den Diogenes Verlag, ohne mein Alter zu nennen, ich glaube auch damals noch auf Schreibmaschine getippt, einen Brief geschrieben, und nähere Informationen zu Loriot erbeten, woraufhin ich dann wirklich einen echten Schatz bekommen habe, nämlich ein Pressedossier des Diogenes Verlag über Loriot. Ach, witzig. Und dieses Pressedossier, ich kann es dir gleich auch noch zeigen, das ist wirklich auf sehr schönem Papier gedruckt, so cremefarbenes Papier. Und da hat der Diogenes Verlag, wie man das halt damals, als das Internet noch nicht so weit verbreitet war, eben sämtliche Zeitungsartikel über Loriot gesammelt. Und das war für mich eine Möglichkeit, in diese Welt abzutauchen, um Interviews über ihn zu lesen, Lebensläufe dann mit Bleistift auszurechnen, wie alt war er da, als er das gemacht hat. Also es war für mich wirklich ein ganz wichtiges Dokument, was mich bestimmt ein halbes bis ein Jahr lang komplett auf Trab gehalten hat und was mich, würde ich sagen, auch nachhaltig geprägt hat. Also die Art, wie Loriot Dialoge macht oder gemacht hat, und würde ich auch sagen, eine gewisse Art von Perfektionismusdrang, der mir aus diesen Arbeiten immer wieder auch entgegengesprungen ist und auch immer noch springt, das habe ich bis heute eigentlich verinnerlicht. Selbst wenn ich jetzt nicht mehr mit wahnsinnigem Gewinn mir irgendwelche Sketche über Gespräche an der Opernkasse jetzt noch unbedingt für die Wagner-Festspiele anhören möchte. Aber irgendwie, es ist immer noch was geblieben. Es ist immer noch ein gewisser Tonfall. Es ist eine gewisse Art von Lust am Schlagabtausch geblieben, also und auch da ist der Comic prädestiniert dafür, weil da die Dialoge, weil da auch die die Wortwechsel so eminent wichtig sind, auch beim Comic. Mhm. Und es ist irgendwie natürlich auch dieses geblieben, dieses Wissen, okay, ich fand Loriot schon mit 9 irgendwie gut, egal was ich daran gut fand, aber es hat mir irgendwas gesagt und das ist bei mir, bei meiner Arbeit immer noch präsent, wenn ich mit RedakteurInnen zum Beispiel zu tun habe, die mir bei einer Geschichte dann rückmelden, Kinder verstehen keine Ironie. Das sind dann so Gesetze, die ich ganz oft höre, wo ich dann aber dem gegenüber stelle, naja, aber sie sind ja schon auch immer mit Ironie konfrontiert. Und wenn ich versuche, aufrichtig zu erzählen, wenn ich so versuche zu erzählen, dass es sozusagen nachvollziehbar ist, was da zumindest handlungsmäßig passiert, dann habe ich immer noch das Zutrauen auch in meine kindlichen LeserInnen, dass selbst wenn ihnen nicht alle Ebenen von dem klar sind, in dem Moment, in dem sie es lesen, von dem, was da gerade passiert, dass ich sie trotzdem nicht verliere, weil ich versuche nicht quasi sie einfach nur mit dem zu füttern, was sie schon kennen aus ihrem Alltag, sondern mit dem, was ich als heute Erwachsener irgendwie noch als Brücke zu meiner eigenen Kindheit habe, aber mit auch sozusagen Erkenntnisgewinn, der seitdem stattgefunden hat, irgendwie, was ich da noch interessant finde an dem. Und da ist für mich dann Loriot auch immer noch so eine kleine Rückversicherung. Das hat mich begeistert, selbst wenn ich nicht bewusst vom Nachkriegsmuff irgendwie und Biedermeier-Sofern und so jetzt irgendwie wusste und nicht wusste, was hat Loriot da konkret irgendwie versucht zu thematisieren und diese Steifheit der Gesellschaft. Ich kannte den Kontext nicht, aber ich habe trotzdem was darin gesehen. Und das ist quasi sozusagen auch mit was ich hinübernehme in die heutige Zeit.
Ja. Wenn man dir jetzt so zuhört, dann könnte man ja im Grunde genommen sagen, dann ist ja auch völlig klar, wie der Weg für dich danach verlaufen ist, wenn du so früh schon diese Faszination für Comickultur und so hattest und für das Zeichnen. Dann müssen wir eigentlich kaum noch darüber reden, was in der Zwischenzeit bis heute passiert ist.
Rückblickend schon.
Genau. Ja. Ich muss mindestens eine Frage in diesem Kontext doch nochmal loswerden.
Ja.
Ich habe gesehen, du bist in Heppenheim geboren.
Das stimmt.
Richtig, ja. Ein Ort, den ich jetzt nicht unbedingt direkt so kannte. Ich habe mal kurz geguckt, was gibt es über Heppenheim zu sagen. Geburtsort des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel.
Korrekt.
Und Gründungsort der FDP.
Oh.
Und da habe ich gedacht, okay, das erklärt vielleicht, warum du dich erstmal dazu entschlossen hast, Volkswirtschaft zu studieren. Ja. Soziologie auch noch. Hat das irgendwas mit einer regionalen Prägung, mit deinem Geburtsort zu tun? Wie kam das denn, dass du erstmal nicht beim Zeichnen hängen geblieben bist, sondern dich erstmal für diesen Weg entschieden hast?
Das ist lustig, weil ich habe auch keinen Führerschein. Also ich würde auch sagen, ich bin diametral zur FDP. Das würde ich auch sagen, tatsächlich. Dass ich VWL studiert habe, liegt daran, dass ich schon relativ früh Kontakt zu anderen Comiczeichnern, muss ich in dem Falle sagen, gesucht habe und tatsächlich schon in der Oberstufe die Möglichkeit hatte, mit Comics auch Geld zu verdienen. Und ich weiß auch nicht. Also es ist, in meiner Erinnerung haben meine Eltern mich da gar nicht irgendwie ermahnt oder so, dass sie gesagt haben, mach was Vernünftiges. Ich glaube, das war eine Art von eigene, wenn dann eben diese Ermahnung von den Eltern fehlt, ist man vielleicht dann selber, versucht man Elternstelle zu vertreten und sich selber einzureden, was Vernünftiges zu machen. Und ich weiß auch, dass ich mit meinem besten Freund Dominik Merscheid, wir haben uns in der 5. Klasse kennengelernt und haben immer noch sehr, sehr viele Berührungspunkte und wir sind dann immer durch sein Heimatdorf gelaufen, schnellen Schrittes und haben uns immer rückversichert, naja, aber wenn wir das jetzt zum Beruf machen, dann machen wir uns das kaputt. Dann wollen uns alle reinreden und so und nee, wir machen unser Ding und ich glaube, in der Phase, in der ich mich damals befunden habe, sinnsuchend, da hat mir dieses VWL-mäßige Denken, was ich da irgendwie dieses Modellhafte so, diese Parameter geht hoch und dann geht das runter. Das versprach mir so einfache Lösungen. Insofern bin ich irgendwie bei der VWL gelandet und über die VWL dann noch zur Soziologie gekommen, was mich deutlich näher zu dem gebracht hat, was mich eigentlich interessiert, nämlich warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Was hält diese Menschen zusammen? Was sind sozusagen gemeinsame Konventionen? Das hat mich schon immer auch interessiert und es liegt letztendlich ja auch dem zugrunde, woraus Loriots Sketche oder Filme dann auch gestrickt sind. Dieses Missverständnis, das aneinander vorbeireden, die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Und dann war es eigentlich wie eine Art von Zufall, der wirklich dazu geführt hat, dass ich immer noch parallel mein Studium quasi mitfinanziert habe durch Comicarbeiten. Und dann kam durch einen Kollegen ganz konkret die Anfrage, der Kinderspiegel, also die Kinderausgabe des Spiegel, sucht einen Zeichner, der für sie jeden Monat etwas macht. Dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Ich mach das jetzt. Ich habe mich das nie getraut. Ich habe das immer noch parallel dazu gemacht. Ich habe also Texte für Captain Blaubeer, Zeitungsstrips und so geschrieben. Ich habe Illustrationen gemacht. Aber ich habe irgendwie nie gedacht, okay, ich kann damit wirklich, wirklich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und dann kam diese Anfrage und das war die Möglichkeit, einen studentischen Lebensunterhalt zumindest sozusagen damit zu finanzieren. Und dann war es einfach, okay, das ist jetzt eine Chance, Die nehme ich wahr, ja, ich versuch's und dann hat sich das Blatt auf einmal wieder komplett gewendet und ich bin eigentlich wieder komplett zu dem gekommen, was ich als Kind eigentlich immer schon gemacht habe.
Schön. Ja. Naja, die spannendsten Lebensläufe sind ja meistens die, die irgendwie schon noch ein bisschen kurvig verlaufen.
Ja, absolut. So, ja, und ich bin auch immer, ich bin auch voller Bewunderung für Leute, die quasi Pfade, die sie eigentlich schon eingeschlagen haben, dann nochmal verlassen. Und zumindest in meinem Fall würde ich das auch nicht als verlorene Zeit betrachten, weil ich zum Beispiel auch einen abstrakten Comic für Erwachsene gemacht habe, der auch das Thema Volkswirtschaft, auf wie ich finde, dann irgendwie jetzt nicht didaktisch oder irgendwie Art und Weise thematisiert, aber wurde eigentlich sozusagen einfach auch volkswirtschaftliche Überlegungen dem zugrunde legen. Und natürlich, inzwischen habe ich sogar meinen eigenen Verlag, es ist mir durchaus nicht unnütz, dass ich ein gewisses Verständnis von Excel-Tabellen und Kalkulationen und so weiter habe. Also es ist nichts verloren, aber es ist kein wirklich geradliniger Weg gewesen. Ja, genau.
Ja. Ja, wir kommen da jetzt gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausführlicher darauf zu sprechen, dass wir natürlich mal darauf gucken, was machst du denn eigentlich konkret als Comiczeichner? Aber ich würde vorweg gerne noch mal, wie soll ich sagen, so eine grundlegende Thematik mit dir ansprechen, die für mich so ein bisschen über diesem ganzen Gespräch schwebt, das wir jetzt hier so führen werden. Ja. Ich habe es für mich persönlich mal so überschrieben als den kulturellen Stellenwert von Comics.
Ne? Ja.
Und ich habe es da in meinem Kopf zumindest mit so einem Widerspruch oder so einem Dilemma irgendwie zu tun. Und ich weiß nicht genau, ob es dir auch so geht. Deswegen würde ich das gerne mal mit dir diskutieren und vielleicht kriegen wir das auch aufgelöst. Ich erlaube mir mal eine etwas längere Herleitung.
Sehr
ich habe eben schon mal gesagt, ich bin selber auch mit Comics aufgewachsen. Ne? Eine ganze Menge. Ich habe nochmal rekapituliert, was waren das so für Titel? Lucky Luke haben wir schon gerade drüber gesprochen, habe ich sehr viel auch gelesen. Das lustige Taschenbuch kennen wir auch alle, glaube ich. Ne? War auch omnipräsent. Tim und Struppi, Asterix und Obelix. Spirou und Fantasio heißt der so.
Genau.
Und das Masopilami, weiß ich noch, fand ich eine absolut fantastische Fantasiefigur und so. Also, wenn man drüber nachdenkt, fallen mir zumindest eine ganze Menge Titel doch ein, die ich dann auch relativ regelmäßig gelesen habe. Also es ist vorrätig in Bibliotheken, es wird Kindern angeboten, man könnte sagen, Kinder sollen es lesen. Ja? Und gleichzeitig waren Comics von meinem Elternhaus her doch eher verteufelt. So. Einfach kein guter Lesestoff. Das ist ja schon ein bisschen absurd. Also diese Omnipräsenz auf der einen Seite und gleichzeitig dieses schlechte Image, das dem so anhaftete. Also die erste Frage, du hast das eben schon mal so ein bisschen auch anklingen lassen. Hast du das selber auch so erlebt?
Also ja, ich habe das auch so erlebt. Also meine Eltern hatten keine Comics und haben auch nichts in Comics sehen können. Und ich kann mir das auch nur so herleiten, dass sie selber auch nicht mit Comics aufgewachsen sind. Und ich stelle das immer wieder fest, dass Menschen, die nicht in relativ frühem Alter gelernt, und das ist wirklich etwas, was man lernen muss, gelernt haben, Bild und Text zusammen wahrzunehmen und letztendlich zusammenzubringen auch, dass die dem Comic erstmal per se ablehnend gegenüberstehen, weil sie es einfach nicht später auch schaffen, das zu lesen. Also da die lesen dann vielleicht nur den Text und sagen oder können nur das Bild irgendwie an. Also es ist sozusagen, es funktioniert nicht. Und auch heute noch, meine Mutter, die ja sozusagen sehr viele Comics von mir hat immer wieder lesen dürfen, macht vielleicht eher die sozusagen, also sozusagen, die sehr intellektuell ist, der man nicht vorwerfen könnte, dass sie sozusagen nicht intellektuelle Kapazitäten hat, kommentiert vielleicht eher die Farbgebung meines Comics oder eher die, das Papier und das ist aber liegt ganz schön in der Hand, als dass sie wirklich in die Geschichte einsteigen kann. Das ist für sie immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, also das habe ich tatsächlich auch so wahrgenommen als Kind. Ich hatte das Glück, dass niemand es verteufelt hat in dem Sinne, dass mir niemand davon abgeraten hat, außer diese Kindergartenfreundin, die gesagt hat, davon kriegst du Albträume, mach das nicht. aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendeinen erhobenen Zeigefinger erlebt habe, der gesagt hat, leg das weg, das ist Quatsch. Aber man kommt nicht umhin, hier in Deutschland festzustellen, dass der Comic einen nicht so hohen Stellenwert hat, wie er das in anderen Ländern, aus denen eigentlich die ganzen Comics kommen, die du gerade eben auch zitiert hast, nämlich aus Frankreich und Belgien, ne? Die er dort hat, wo eben es ganz normal ist, dass ein 50-, 60-Jähriger sich das neue Spirou oder Lucky Luke Album oder so kauft und der dann auch eine stattliche Tim und Struppi-Sammlung im Bücherregal neben dem, weiß ich nicht, wie jetzt das französischsprachige Pendant zum Meyerschen Konversationslexikon oder so ist. Genau, also das heißt sozusagen, da war es ganz klar auch für Heranwachsende, das ist Teil auch der elterlichen Lektüre und das ist jetzt nichts Minderwertiges oder so, sondern das ist einfach ein anderes Medium.
Aber das geht ja auch total weit über, ich sag mal, familiäre Entscheidungen oder Haltungen auch hinaus, ne? Also ich habe eben jetzt verteufeln gesagt, ganz so wild war es bei mir zu Hause auch nicht, da fühle ich mich fast berufen, meine Eltern nochmal in Schutz zu nehmen, weil sie fanden, sie hatten auch keinen Zugang dazu, sie fanden es einfach auch nicht gut, konnten damit nichts anfangen und standen dem einfach eher kritisch und skeptisch gegenüber. Und ich habe noch mal ein bisschen weiter dann geguckt, das Ganze ist ja auch rechtlich, hat das ja fast eine Grundlage, könnte man sagen. Ja? Also wenn man jetzt mal fast 100 Jahre zurückgeht, 1926 wurde in Deutschland ein Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften erlassen. Das war bis 1935 auch in Kraft, dieses Gesetz. Später, 1953, gab es dann das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften. Das wurde dann da erlassen. Und interessanterweise, das erste Buch, was indiziert wurde in dieser Liste, weißt du das? Das ist ein Tarzan-Comic für Jugendliche gewesen.
Cool,
Nee, also wusste ich nicht. Interessant, dass das da auch wieder auftaucht. Ne? Ja. Und ich habe noch was Drittes gefunden, um das, wenn man so will, nochmal zu objektivieren, so worüber wir so uns mit unseren Erfahrungen so austauschen. Es gab eine Studie 1958 von einem Kinderarzt, Gustav Adolf von Harnack hieß der, der hat eine Studie gemacht über nervöse Verhaltensstörungen beim Schulkind, eine medizinisch-soziologische Untersuchung, dein Fachgebiet. Und da ist ja am Abschluss dieser Untersuchung eben auch nochmal zu diesem Fazit gekommen, ne? Reizüberflutung, eine verplante Kindheit, der Autoritätsverlust der Eltern und nicht zuletzt der Einfluss von Medien. Und Medien, in Klammern gesetzt, war damals eben Comic und illustrierte Zeitschriften, so hieß es dann da, sind halt die Ursachen für frühe Verhaltensstörungen in der Kindheit. So. Also man könnte wahrscheinlich, wenn da noch tiefer reingeht, ganz viele solcher Beispiele finden. Und die Frage, ob dir diese kritische Haltung auch begegnet, naja, die hast du jetzt gerade schon fast beantwortet. Also du kennst es ein bisschen, zumindest aus deiner eigenen Kindheit, aber es ist auch das, was du so in deinem, ich sag mal, fachlichen und professionellen Kontext, was dir immer wieder begegnet quasi, ne?
Genau, und interessanterweise, es begegnet mir natürlich auch immer wieder jetzt, wo wir eigentlich, und das muss man ja wirklich auch positiv sagen, wo der Comic einen ganz wunderbaren, deutlich besseren Stellenwert in Deutschland mittlerweile genießt, begegnet es mir trotzdem immer wieder, dass Fernsehbeiträge oder Radiobeiträge damit beginnen, bumm, paff, peng, der Comic, früher verschrien, kann noch viel mehr. Das heißt sozusagen, dass es wird leider immer wieder konstant gehalten, dieses alte Klischee, diese alte Ablehnung. Irgendwann werden wir da hinkommen, dass wir nicht nochmal wie immer wieder diese Schleife zurücknehmen müssen. Und schon lange ist der Comic nicht mehr verschrien. Ne, immer wieder darauf zurückzuverweisen, dass ja früher der Comic dann doch auch immer wieder, ohne jetzt sozusagen, in diesem Gespräch ist es was anderes, aber das als Gesprächsöffner für einen Bericht über einen Comic, der jetzt gerade erschienen ist, oder über einen Comiczeichner, der irgendwas macht, ist dann im Lokalteil der Zeitung oder in der lokalen Nachrichtensendung, ist es dann so ein bisschen in 4 Minuten dann nochmal ganz kurz das als Türöffner zu bringen, finde ich, ist dann doch bezeichnend, dass es immer wieder dann doch so präsent ist.
Absolut. Und das ist ja, wenn man so will, auch eine Konstante in ganz anderen Kindermediensparten auch. Ne? Mhm. Beim Kinderfilm kennt man das genauso. Ne? Ja. Ein Kinderfilm ist nicht nur 3 Fragezeichen und Schule der magischen Tiere oder so, sondern und dann geht das genauso weiter. Bei der Kindermusik ist es nicht anders. Rolf Zukowski ist nicht der einzige Mensch, der Musik für Kinder gemacht hat. Nein, es gibt noch ganz viele andere. Ja. Und so. Also insofern muss ich fast ein bisschen entschuldigen, sagen, sorry, dass ich das hier auch mit reingebracht habe.
Hochinteressant.
Aber ich habe, wenn man so will, auch die Gegenseite mitgebracht.
Natürlich. Und
das dann vielleicht mal als Überleitung nochmal zum Status quo, weil du gerade schon sagst, der Stellenwert hat sich natürlich verändert.
Ja.
Auch da könnte man wahrscheinlich 1000 Beispiele finden. Das, auf das ich gestoßen bin und das ich fast am interessantesten fand, war ein Artikel, den Olaf Zimmermann in Politik und Kultur geschrieben hat. Das ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates und Olaf Zimmermann ist immer der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Also man sollte meinen, eine Person mit ein bisschen Gewicht in den kulturellen Debatten. Und der hat geschrieben, das zitiere ich jetzt mal wortwörtlich, das fand ich irgendwie ganz schön. Comics sind auch jene Formen grafischer Erzählungen, die nicht auf ein großes Publikum zielen, die quer zum gängigen Mainstream liegen und aktuelle gesellschaftliche Themen wie die Auseinandersetzung mit Geschichte, mit Rassismus, mit Feminismus, mit Geschlecht oder auch Fragen der sexuellen Identität aufgreifen. Die Comicwelt ist vielfältig und wer sich darauf einlässt, stellt fest, wie unterschiedlich, wie vielseitig, wie humorvoll, wie bissig, wie emanzipatorisch und wie innovativ die Comiclandschaft ist.
Wunderbar.
Unterschreibst du es so oder möchtest du was ergänzen?
Toll. Nein, also es ist toll, so etwas zu hören. Absolut. Also das Medium Comic hat inzwischen einfach auch unter Beweis stellen können und dürfen, wie vielseitig es eben ist, dass es eben kein Genre ist, sondern ein Medium, was alle möglichen Sachen transportieren kann und was sich eben wunderbar dazu eignet, Geschichte, also ich kann jetzt gerne Beispiele, sozusagen ein Meilenstein im Medium Comic ist der Comic Maus von Art Spiegelman, in dem Art Spiegelman die Erinnerungen seines eigenen Vaters im Konzentrationslager als Comic erzählt und das auf eine Art und Weise macht, wie es in einem anderen Medium nicht hätte erzählt werden können. Und diese Subjektivität, die in diesem Zusammenspiel auch zwischen Text und Bild möglich ist, das war ja jetzt kein Augenzeugebericht, sondern obwohl er letztendlich auch immer wieder thematisiert, sozusagen das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater, während sein Vater darüber berichtet, das ist dann nicht objektiv, natürlich, kann es ja nie.
Kunst
kann
ja
es
selten nie. Eigentlich,
genau.
Ne? Ja.
Aber eben, dass wir so wunderbar subjektiv nachvollziehen können, wie zumindest Art Spiegelman die Erinnerungen seines Vaters erlebt und wie er das eben nicht nur in Worten ausdrückt, sondern eben auch nonverbal, in Zeichnungen, die sich einer Übersetzung in eine andere Sprache ja sozusagen verwehren, beziehungsweise die auch nicht übersetzt werden müssen, weil bei jeder Übersetzung, das weiß ich leider nur allzu gut, geht auch immer wahnsinnig viel verloren, wenn man versuchen muss, das in eine andere Sprache hinüber zu retten oder hinüber zu tragen. Das ist was ganz Wunderbares, was der Comic kann und das ist jetzt nur einer von vielen oder das eben ein weiterer wunderbarer Comic ist zum Beispiel der Comic Kinderland von Marvel, einem deutschen Zeichner, der darüber eine Geschichte erzählt, wie er die Kindheit in der ehemaligen DDR erlebt hat. Und da kommt einfach so en passant so wahnsinnig viel von der Alltagskultur, von dem, wie er das als Kind erlebt hat, mit welchen ganz kleinen Spielzeugen, mit welchen Werbungen, wie die Wohnung aussah. Das ist alles letztendlich nicht Hauptgegenstand dieses Buches, sondern das ist nur das Setting. und eben immer auf die Art und Weise nicht sozusagen, wie es war, sondern wie er es erlebt hat. Mhm. Das ist was Wunderbares, was der Comic vermag, und das ist toll, dass das inzwischen auch in Deutschland so gesehen wird und auch so wertgeschätzt wird. Dass zum Beispiel der Deutsche Literaturfonds jetzt tatsächlich auch Graphic Novels, die ja nichts anderes sind als Comics, zulässt für Bewerbungen. Das ist ein Schritt, der sich, glaube ich, erst vor einem oder anderthalb Jahren vollzogen hat, aber der natürlich immens ist und der wunderbar ist. Der zeigt, dass sich da ein Prozess vollzogen hat, der uns wohlgesonnen gegenübersteht.
Ja, schön. Ja, ich glaube, das ist hilfreich für den weiteren Verlauf dieses Gesprächs, sich das vielleicht nochmal so als Ausgangsbasis klarzumachen.
Ja,
so,
ne? Ja.
Also vielleicht gelingt es uns ja, dass in Zukunft niemand mehr über die komischen alten Zeiten sprechen wird. Und mir ist es tatsächlich auch nochmal ein Bedürfnis, an der Stelle klarzustellen, also es gibt ja, und das gibt es auch zu Recht, die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, ne, die natürlich schon darauf guckt, was sind für Kinder geeignete Medien und welche nicht. Es geht ja nicht darum, die Arbeit einer solchen Behörde irgendwie schlecht zu reden oder so. Das ist immens wichtig, aber in der Comickultur gab es zumindest in der Vergangenheit dann doch auch irgendwie seltsame Auswüchse, ne?
Natürlich.
Wo man heute einfach auch anders drauf schaut.
Das stimmt, das stimmt auch. Also der Comicstrip sozusagen hat ja seinen Ursprung in den USA, also der Comicstrip, so wie wir ihn jetzt auch Comicstrip nennen, natürlich gibt es Bildergeschichten seit Anbeginn der sozusagen, seitdem Menschen Kultur schaffen, ne? Aber dieser Comicstrip mit Sprechblasen und diesen Elementen, die wir dann heute als comichaft irgendwie nennen, diese ganzen Superhelden-Comics, die von jungen, weißen Männern gezeichnet wurden, die dann irgendwie sehr gerne muskulöse, junge, weiße Männer darstellen wollten. Dann Underground-Comics, auch aus den USA, wo sozusagen dann der Comic die Möglichkeit war, bestimmte Fantasien und Spleens sozusagen auf Papier zu bringen und irgendwie auszuleben. Genau, das sind sozusagen ganz krasse Fälle gewesen, die natürlich auch lange Zeit eben den Ruf des Comics beeinflusst haben. Ja. Und in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel nochmal ganz kurz als Fußnote Belgien, wurde der Comic ja auch schon ganz früh, schon nach dem Ersten Weltkrieg, eben auch zum Beispiel durch die katholische Kirche benutzt, um bestimmte Moralvorstellungen, um bestimmte möchte man es Ideologien nennen, vielleicht Ideologien zu transportieren. Also zum Beispiel Timo und Struppi entstammt aus einer katholischen Pfadfinderzeitschrift. Das heißt, er wurde aktiv damit beauftragt, einen rechtschaffenden, all die Werte vertretenen jungen Helden da zu schaffen, der den Kindern aus Belgien und dann in der Übersetzung dann auch natürlich später auch Französisch sprechenden Kindern diese Werte letztendlich vorgelebt hat. Ne? Also sozusagen, da haben wir ein anderes Land, was den Comic sich ganz früh zu eigen gemacht hat, um für die eigenen Interessen letztendlich zu arbeiten. Und das hat in Deutschland nicht stattgefunden. Vielleicht auch mit einer gewissen Skepsis gegenüber amerikanischer Kultur verbunden. Da war eher die Ablehnung gegenüber diesen Bildergeschichten, die dann, aber interessanterweise mit solchen Sachen wie Vater und Sohn ja dann doch irgendwie, also das hat man nicht Comic genannt, aber es ist per se eigentlich laut Definition eine Bildergeschichte, ein Comic, die dann doch irgendwie eine Hintertür hatte, aber per se erstmal der Comic war so ein bisschen ablehnend entgegengenommen.
Wenn man dir so zuhört, könnte man fast meinen, du bist gar nicht Kindercomiczeichner, sondern Comicforscher oder so.
nee, nicht aber, mehr, aber es begeistert mich und das interessiert mich natürlich.
Ja, das merkt man, genau. Aber wir machen jetzt mal trotzdem den Brückenschlag zu deiner praktischen Arbeit, weil das ist natürlich ich will nicht sagen noch interessanter, aber eine wichtige Facette, über die wir auf jeden Fall ja auch sprechen müssen. Mhm. Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Du darfst es gerne natürlich noch mal ein bisschen ergänzen, was du alles schon so gemacht hast und auch aktuell machst. Ja, also du hast Szenarien für Captain Blaubär gezeichnet, entworfen. Das musst du mir gleich sowieso noch mal erklären, was das genau heißt. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Ja. Über den Comic im Kindernachrichtenmagazin Der Spiegel hast du gerade schon gesprochen. Den machst du jetzt schon ziemlich lange. Mhm. Daraus entstanden ist, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, dann der Comicband QRT, den du jetzt auch schon seit einiger Zeit herausbringst. Rosa und Louis ist noch ein anderer Band, den du auch herausbringst. Sehr spannend ist aber sicherlich auch das Comic-Magazin Polle, ein Kindercomic-Magazin, wo unterschiedliche KünstlerInnen und ZeichnerInnen dran beteiligt sind. Reden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal ausführlicher drüber. Und nicht zuletzt bist du ja auch Gründer, Eigentümer, weiß nicht, Chef eines Verlags, der Peridot-Verlag, wo Polle erscheint und viele andere Sachen eben auch noch. Du hast auch ein paar Auszeichnungen oder bist ausgezeichnet worden, definitiv auch mit dem Deutschen Cartoonpreis bei der Frankfurter Buchmesse 2007 und du warst zumindest zweimal nominiert für den Deutschen Karikaturenpreis. Also das darf man ja auch gerne mal an dieser Stelle erwähnen und wahrscheinlich ist diese Liste überhaupt nicht erschöpfend und ausreichend, aber man merkt, du bist in ganz vielen verschiedenen Sphären unterwegs, was den Comic-Bereich angeht. Lass uns mal bei dem Captain Blaubeer einfach nochmal kurz ansetzen, weil mich einfach dieser Begriff des Szenaristen nochmal so interessiert. Was ist denn ein Szenarist oder was macht der anderes als ein Comiczeichner?
Das ist sehr interessant. Also indem du Lucky Luke und indem du Asterix gelesen hast, hast du auch das klassische Beispiel gesehen, dass es jemanden gab, der sich die Geschichte ausgedacht hat und die Dialoge und die Handlung geschrieben hat, in dem Fall René Goscinny. Und es dann jemanden anderen gab, der das Ganze umgesetzt hat, gezeichnet hat. In Amerika gibt es diese Aufsplittung auch sehr oft. Diese anderen Comics, die ich eben genannt habe, eben Art Spiegelman oder Marvel, das sind dann die klassischen Fälle, zu denen ich mich selber auch zähle, dass dann wirklich das eine Person ist, die sich das Ganze ausdenkt und eben auch zu Papier bringt.
Okay.
Das ist dann, es wäre sowas wie der Liedermacher oder der Singer-Songwriter, ne? Also sozusagen jemand, der nicht einfach fremder Leuts Texte und Lieder trällert, sondern der sich selber damit ausdrückt mit diesem Medium.
Okay.
Und eben in dem Sinne Szenario bedeutet dann bei Comics ganz eben oft, dass man wie so eine Art kleine, schnelle Skizze eben schickt. Mhm. Dass man nicht eine Art Drehbuch schickt und sagt, Captain Blaubeer Doppelpunkt betritt das, sondern dass man direkt einfach eine ganz schnelle Zeichnung dem jeweiligen Zeichner dann eben schickt. In dem Fall war das Hansi Kiefersauer, der quasi von Walter Moers die Erlaubnis hatte, er dürfe dieses ganze Captain Blaubeer Merchandise, was dann ja irgendwann durch Postbank und Sendung mit der Maus und Zeitungscomics eben alles irgendwie entstand, was Walter Moers überhaupt gar nicht bedienen wollte. Und der hat dann eben Menschen gesucht, die für ihn regelmäßig jede Woche quasi diesen Zeitungsstrip sich ausdenken und er darf sie dann als Captain Blaubeer Zeichner ins reine Zeichnen umsetzen.
Verstehe.
Und das habe ich dann relativ früh schon mit so 16 gemacht und habe mir dann wirklich immer, habe mich hingesetzt, einmal im Monat und mir dann so 5, 6 Geschichten ausgedacht. Davon wurden dann so 3 oder so genommen. Meistens gab es auch noch eine zweite Person, die sich das auch ausgedacht hat, sodass wir so ein bisschen im Tandem waren.
Mhm.
Und dann gab es 80 Euro für jede Idee, die genommen wurde. Und das war dann toll, gut und die Möglichkeit, regelmäßig natürlich auch zu lernen. Also wenn man das über, ich habe das fast 10 Jahre dann gemacht, man lernt dadurch natürlich auch wahnsinnig viel, was es bedeutet, in 5, 6 Bildern auf eine Pointe hinzuarbeiten. Also es war für mich ein unglaubliches Training auch. Und so bin ich quasi über die Funktion des Szenaristen dann irgendwann selber veröffentlichender Comiczeichner geworden.
Verstehe, ja. Und du hast ja eben schon gesagt, du machst nicht nur Sachen für Kinder, auch für Erwachsene durchaus, aber Kindercomics sind schon so ein bisschen dein Schwerpunkt und Fokus, ne?
Absolut.
Dann gestatte mir doch mal die erste, vielleicht etwas sehr naheliegende Frage, aber was macht denn jetzt bitte ein Kindercomic zum Kindercomic?
Also wenn ich das jetzt gegenüberstelle mit dem Comic, den ich für Erwachsene mache, dann bin ich tatsächlich immer noch der Meinung, dass der Kindercomic eine ganz andere visuelle Sprache verwenden kann, beziehungsweise dass der Erwachsenencomic eine ganz andere visuelle Sprache verwenden kann. Das heißt, ein Erwachsenencomic braucht eigentlich keine Übertreibungen, die wir sozusagen klischeehaft ja meistens mit dem Comic verbinden.
Mhm.
Das heißt, aufgerissene Augen, große Münder, Tränen, die in Bächen quasi aus dem Auge rauslaufen. Das braucht der Comic für Erwachsene nicht. Das heißt sozusagen, wenn ich ein Comic für Erwachsene mache, dann kann ich das viel reduzierter und viel symbolhafter machen, als es zum Beispiel für Kinder ist. Und für Kinder merke ich an dem, was ich selber tatsächlich auch gelebt habe, da ist die Freude viel größer darüber, gewisse Übertreibungen auch zu sehen. Da ist mir das natürlich auch einfach eine Hilfe. Dadurch, dass im Comic natürlich nirgendwo steht, Tim ist traurig, muss ich dem Kind ja irgendwie erstmal transportieren, dass diese Figur traurig ist.
Mhm.
Und dass ich das natürlich im Idealfall so mache, dass das Kind trotzdem im Lesefluss bleibt. Das heißt, diese gewissen Übertreibungen, die dem Comic ganz oft ja auch vorgeworfen werden, sind fast wie so ein Verkehrsschild, was ja eigentlich bewirken soll, ich gucke eine Sekunde kurz mal nicht auf die Straße, sondern irgendwie nach neben an und ich sehe sofort Stopp anhalten. So soll es beim Comic eigentlich ja auch sein, dass dieses Bild mich nicht zu sehr dazu einlädt, jetzt sozusagen einfach mal 10 Minuten kurz aus der Geschichte auszusteigen und zu sagen, was für ein herrliches Bild. Sondern eigentlich soll die Geschichte so spannend sein, dass ich dieses Bild eigentlich ja nur Millisekunden lang betrachte und dann direkt schon zum nächsten Bild wandere. Sodass ich beim Comic für Kinder viel extrovertierter sein kann, natürlich nicht muss. Hm. Und ich habe es vorhin eben auch gesagt, so ein bisschen, ich versuche beim Comic für Kinder die Lücken nicht zu groß zu haben. Also bei einem Comic für Erwachsene traue ich mir durchaus, genau wie man es bei einem experimentelleren Hörspiel für Erwachsene ja auch manchmal macht, dass es da viel, viel mehr Leerstellen gibt, die ich als LeserIn füllen muss. Da versuche ich die Leerstellen beim Comic für Kinder nicht zu groß zu halten. Natürlich weiß ich, habe als Kind immer irgendwas gesehen, aber ich versuche es trotzdem immer noch sozusagen in nachvollziehbaren Schritten zu erzählen. Mhm. Also sozusagen vielleicht durchaus etwas kleinschrittiger die Handlungen in einzelnen Bildern aufzuzeigen. Mhm. Sorry, ich hoffe, das war jetzt nicht zu...
Es ist mega spannend. Ja. Ich finde das okay. Mega. Ja. Also ich bin ein bisschen eher erstaunt, weil ich als erstes direkt so gedacht hätte, du gehst jetzt sofort auf den Inhalt. Ja? Also die Geschichte, nee, die muss Form. Irgendwie kindgerecht sein. Und Nee, klar, es ist natürlich erstmal die Form. Und das finde ich mega spannend, was du gerade so erzählst. Ja.
Ja, und die Geschichte, naja, klar, also ich bin schon der Meinung und im Idealfall sind die Comics, die ich mache, nicht nur in Anführungszeichen, ohne dass ich das jetzt sozusagen abwertend selber empfinde, aber nicht nur Kindercomics, sondern dass ich sehe, dass wenn Erwachsene das lesen, dass sie daran vielleicht eben auch eine durchaus andere Ebene darin sehen können. Und das ist mir durchaus auch bewusst, während ich diesen Comic mache. Aber dass ich ihn sozusagen für verschiedene Altersklassen eben offen habe, dass ich das Gefühl habe, dass das Kind, was ich irgendwie in mir natürlich nicht mehr komplett präsent habe, das wäre absurd, aber dass ich irgendwie sozusagen immer noch ungefähr weiß, was mich damals auch interessiert und wo ich letztendlich in Resonanz gehen konnte in Geschichten, dass ich sowas letztendlich immer noch dann natürlich auch präsent habe in meinen eigenen Geschichten. Genau, und dass ich mir aber trotzdem immer noch auch etwas erhalten möchte, was mich als Erwachsenen, der ich da sitze und natürlich auch beim Comic sehr, sehr viel Zeit damit verbringe. Also das ist eben das Erstaunliche beim Comic. Es ist nicht damit getan, dass ich einfach einen Satz schreibe, sondern ich verbringe das 20-fache an Zeit nochmal, damit diesen Satz vor den Augen der LeserInnen irgendwie lebendig werden zu lassen, mit der Zeichnung eben. Ne? Also insofern versuche ich da nichts zu machen, wo ich einfach nur denke, das wird die Kinder schon irgendwie interessieren, sondern was interessiert mich, was bewegt mich ganz eher momentan in meinem Alltag, der ich da irgendwie so sitze und meine Probleme oder meine Erfahrungen mache und wie kann ich das so breit irgendwie erzählen, dass es sowohl für Kinder, aber auch für mich selber als Erwachsener und für andere erwachsene LeserInnen, für Eltern, die das Ganze möglicherweise mit ihren Kindern gemeinsam lesen, dass es da irgendwie Anknüpfungspunkte gibt.
Mhm. Kurz mal zwischendurch eingeschoben und dann müssen wir wirklich jetzt mal über deine eigenen Comics auch sprechen, sonst reden wir nur über andere und zu wenig über dich, muss auf jeden Fall ja auch noch Platz finden. Es gibt super viele Kinderbuchklassiker, ist ja gar kein Thema, können viele Leute wahrscheinlich viele aufzählen. Gibt es auch Kindercomic-Klassiker? Könntest du da ein, zwei nennen?
Das ist eine interessante Frage. Also ich würde dann tatsächlich sowas wie die von uns bereits genannten franco-belgischen Comics, ne? Spirou, Asterix, ich würde das...
Echt heute auch noch?
Ja, also davor... Obwohl,
ja, Klassiker sind ja alt.
Genau, also ich würde sagen, wenn wir fragen in dem Polle-Magazin auch immer wieder, wir versuchen in jedem Magazin auch ZeichnerInnen vorzustellen, und wir fragen dann auch immer, welchen Kindercomic verschenkst du gerne? Und die Antwort ist immer irgendetwas in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, da gibt es den Comic, den es schon seit 100 Jahren gibt oder so, der gerne, also Vater und Sohn ist natürlich sozusagen ein Klassiker, aber der wird jetzt nicht mehr so heiß gehandelt, dass er heute immer noch so rezipiert wird wie damals. Ich finde Vater und Sohn sowieso in so vieler Hinsicht so interessant, weil dieser Comic natürlich, ich finde, der ganze Zauber von Vater und Sohn liegt ja eben da drin, dass es nonverbal ist.
Sind das diese, ich kenne das gar nicht, aber sind das diese natürlich. 4, 5 Bildgeschichten? Immer,
schwarz-weiß.
Dazu musste ich in der Grundschule immer Aufsätze schreiben.
Ganz genau. Klar, und natürlich. Genau das wollte ich sagen. Ja. Der Zauber dieser Comics, es sind Comics, sie wurden immer als Bildergeschichten tituliert, aber es sind ja Comics, es sind sequenzielle Bildererzählungen. Ja. Der Zauber dieser Comics liegt eben in diesem Nonverbalen. Das ist ja eigentlich was Magisches, wie wenn sich zwei Menschen, ohne dass sie ein Wort sagen müssen, verstehen. Da liegt eine ganz besondere Magie darin. Und das ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir natürlich alle von unseren DeutschlehrerInnen dazu aufgefordert wurden, das als Vorlage für einen versprachlichten Aufsatz natürlich zu Ich verstehe natürlich warum, weil das ein super Einstieg war für Kinder, die jetzt nicht unbedingt wussten, worüber kann ich schreiben. Dann hatten sie irgendwie eine Art von Geschichte vor ihren Augen exerziert sozusagen bekommen und konnten quasi dann eigene Worte dazu finden. Aber ich finde es natürlich trotzdem, es wird dem Medium oder dieser Arbeit natürlich leider nicht gerecht, indem man das dann immer wieder versprachlicht hat. Wo gerade sozusagen der Zauber in diesem liegt, dass es nicht ist. Und was ich auch witzig finde, ich habe jetzt, aber das ist tatsächlich erst vor, ich würde sagen, 5 oder 10 Jahren in Deutschland herausgekommen. Es gibt, ich würde sagen, aus den 50er Jahren, ja, also 70 Jahre alt, diese Pippi Langstrumpf-Comics. Also das heißt, Astrid Lindgren hat sich nicht nehmen lassen, dann tatsächlich auch ihre eigenen Pippi Langstrumpf, nur wegen Klassikern komme ich jetzt darauf, sich nicht nehmen lassen, ihre eigenen Comics mit der damaligen auch Illustratorin ihrer Kinderbücher nochmal die eigenen Geschichten als Comics umzuarbeiten. So für ein Magazin, ich glaube, des eigenen Verlages, für den sie auch gearbeitet hat. Und diese Comics, die haben mein Sohn und ich jetzt auch da oben, die lesen wir dann auch, aber die sind sensationell schlecht erzählt, weil man einfach merkt, Astrid Lindgren war überhaupt nicht Herrin dessen, wie man in Bildersequenzen erzählt. Das heißt sozusagen, es stimmt hinten und vorne nicht. Einfach wie die Dialoge geführt werden, was da für Sprünge stattfinden. Das ist also sehr hemdsärmlich erzählt und ich finde das durchaus rührend fast, da so zu sehen. Also es sieht aus wie so ein Klassiker, wenn wir das jetzt dann da oben liegen haben bei meinem Sohn und mir. Aber es ist in dem Sinne kein Klassiker, den ich jetzt irgendwem ans Herz legen würde.
Es dockt an einen Klassiker an, aber dann eher Klassiker im Sinne von Kinderfernsehen oder so, ne?
Ja, und genau, absolut.
Okay, na dann lass uns doch mal vielleicht über einen zukünftigen Klassiker sprechen, um mal eine schöne naheliegende Brücke zu bauen. Dein Comic QRT. Ja. Damit fangen wir vielleicht mal an. Ich habe freundlicherweise 1-2 Exemplare vorab lesen können und bin echt mal wieder so ein bisschen eingestiegen in das Comic-Lesen, was ich lange nicht gemacht habe. Hat echt viel Spaß gemacht. Und gerade bei QRT muss ich sagen, der erzählerische Kniff, der dieser Reihe zugrunde liegt, ist ja schon auch irgendwie echt sehr schön. Ne? Also QRT, das Kürzel für Kurt, die Hauptfigur, wenn man so möchte, des Comics, kommt von einem fernen Planeten, auf dem man sein Leben lang Kind bleibt. Mhm. Das ist, wenn man so will, die Grundierung aller Geschichten, die da sind. Und QRT selber sieht eben auch aus wie ein ganz normaler Junge, keine Ahnung, 9, 10 Jahre alt oder so ist, aber tatsächlich schon 122 Jahre alt. Und das finde ich ja doch schon sehr cool angelegt, weil dir das ja die Möglichkeit bietet, im Grundsatz sowohl, wie soll man sagen, eine kindliche Perspektive, kindliche Charaktereigenschaften mit der Vernunftbegabtheit vielleicht eines Erwachsenen auch irgendwie zu verbinden. Also war zumindest direkt so mein Gedanke, als ich das so gelesen habe. War das auch deiner dabei tatsächlich? Ja. Was war so deine Grundidee, als du diese Figur und diesen Comic entwickelt hast?
Also ich muss fairerweise sagen, dass dieser Comic sich im Laufe der Zeit, der ihm aber auch in diesem Magazin Dein Spiegel gewährt wurde, das ist wirklich etwas Einmaliges, wofür ich unglaublich dankbar bin, dass ich tatsächlich auch eigentlich auch quasi gemeinsam mit meinen LeserInnen diese Figur entfalten konnte. In der allerersten Folge war QRT eben noch nicht rein kindlich, sondern in den Magazinfolgen hatte er nur das Aussehen eines Kindes. Bis ich dann nach 10 oder 9 Folgen bemerkt habe, nein, Moment, stopp. Das ist nicht halb so interessant, wie wenn er wirklich auch sozusagen die kindliche Seele und den kindlichen Blick hat. Insofern muss ich fairerweise sagen, es gab jetzt nicht den Moment, dass ich mich hingesetzt habe und mir das alles wunderbar überlegt habe, sondern es war wirklich wie eine Art von Improvisation, weil das auch denkbar kurz war. Also ich habe sozusagen im September die Wände meines Studentenzimmers weiß getüncht, da kam der Anruf, ob ich im November die ersten 5 Seiten für eine Serie machen könnte. Das heißt sozusagen, es war so wie ad hoc. Einfach mal, mach einfach mal, guck einfach mal. Deswegen, ich glaube, 3 oder 4 Jahre später sind dann auch erst Bücher erschienen zu QRT. Und da hatte ich dann das Konstrukt quasi sozusagen schon ausgearbeitet. Und da wusste ich dann auch schon, worum es da geht. Und natürlich, klar, ich habe Soziologie studiert. Es war mir dann irgendwann klar, ich kann damit wunderbar erzählen, wie jemand, und der Außerirdische wird ja oft auch, wenn man mit Kindern spricht, um ihnen quasi zu veranschaulichen, stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht all die Konvention, all das, was wir hier für sozusagen für selbstverständlich nehmen, du würdest das alles nicht kennen. Du würdest quasi mit einem fremden Blick auf all das gucken, was du hier wahrnimmst. Mhm. Das sozusagen, diese Perspektivverschiebung wird ja ganz oft auch irgendwie Kindern, wenn man versucht, ihnen mal so ein bisschen Reflexion über das, was gerade passiert, irgendwie abzuverlangen, wird ihnen dann so als kleiner Strohhalm quasi genommen. Dass sich das irgendwie lustig, also humorvoll, aber durchaus auch mit all dem, womit ich mich in der Soziologie immer auch beschäftigt habe, gefüttert irgendwie erzählen kann. Und dann lasse ich quasi diesen Außerirdischen auf ein Mädchen treffen, was sich wiederum selber wie eine Außerirdische fühlt. Mhm. Also die sich selber so ein bisschen irgendwie fernab von dem, was sonst irgendwie so passiert, fühlt. Und lasse die beiden natürlich auch verschiedene Sichten von Kindheit artikulieren. Also in dem Moment, in dem sie quasi als Einzige sein Geheimnis enthüllt, dass er ein Außerirdischer tatsächlich ist und nicht einfach irgendjemand, der eine komische Frisur hat. Und da sehr selten irgendwie mit seinen Eltern zusammen gesehen wird in diesem Hochhaus. In dem Moment, in dem sie quasi dabei ist, seine Identität zu enthüllen, dann sagt sie auch sowas, ja, aber das ist doch total blöd, immer nur Kind zu bleiben. Das ist doch sozusagen quasi das Beste, wenn man endlich erwachsen ist. Und dann sagt er, naja, aber da gibt's ja gar keine Erwachsenen, die uns irgendwas verbieten. Insofern müssen wir auch nicht irgendwie erst irgendwas, ne, sozusagen dieser immense Wunsch, der ja irgendwie auch mit dem Malzbier ja irgendwie auch einhergeht. Dieses, das Kind will irgendwann endlich auch mal erwachsen werden. Es gibt irgendwie ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Buch ich das habe, was irgendwie sinngemäß heißt, die Erwachsenen denken immer, die Kinder wollen ewig Kind bleiben, aber die Kinder wollen eigentlich nichts anderes, als so schnell wie möglich auch erwachsen werden. Auf jeden Fall, ja. Und dann aber zu sagen, naja, aber der letztendlich keine Erwachsenen um sich herum hat, der letztendlich diese ganzen Reglementierungen auf seinem Planeten überhaupt nicht kennt, naja, der will auch nicht erwachsen werden. Der sieht eigentlich keinen guten Grund, warum er da irgendwie schlecht gelaunt wie die anderen, die er da hier jetzt überall auf diesem Planeten sieht, sozusagen so teilweise freudlos und so ernst und ja, so durchs Leben zu gehen. Ne? Also sozusagen, das hat mir ganz schöne Situationen erlaubt, über viele Bücher hinweg zu erzählen und eben auch zu wissen, okay, der kindliche Leser, die kindliche Leserin weiß teilweise sogar mehr als meine Hauptfigur. Und da liegt natürlich quasi wie beim Kasperle-Theater, wo man sieht, Vorsicht, Kasper, das Krokodil hinter dir! Ne, wo man sozusagen irgendwie mehr weiß als die Figur, die man da gerade sieht und viel mehr irgendwie in Beziehung dazu geht, wenn man irgendwie ein bisschen mehr weiß als die Hauptfigur.
Ja, schön. Ja, das, also es ist wirklich krass, was so in dieser Grundanlage drinsteckt, so, ne, was man daraus machen kann. Ich habe mich dann direkt so gefragt, also gerade weil es ja eben auch so eine Serie ist, an der du ja sehr regelmäßig arbeitest und man ist ja vielleicht auch nicht immer kreativ und erst recht nicht auf Knopfdruck und so. Mhm. Hast du sowas wie bestimmte Methoden oder Techniken vielleicht auch oder so, die du anwendest, um dann wirklich so auf deine, ich sag mal in Anführungsstrichen, kindgerechten Geschichten und Comics zu kommen? Gibt es da sowas oder setzt du dich doch einfach vor das leere Blatt Papier und dann kommt schon irgendwie was?
Also es ist tatsächlich, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie eine Art von Methode oder so hier exklusiv preisgeben, aber es ist tatsächlich einfach ganz stupides Training oder es ist eine Art von Gewohnheit. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich über 10 Jahre hinweg lerne, mir Ideen für Captain Blaubeer auszudenken. Und jetzt habe ich das bestimmt schon weitere 10 Jahre lang nicht mehr gemacht. Und ich würde behaupten, ich könnte es nicht mehr so einfach mich hinsetzen, so wie ich das eben da gemacht habe. Und einfach mal irgendwo in einem Café, wo auch immer ich damals als Student oder als Oberstufenschüler oder so war, mich einfach mal ganz schnell kurz hinzusetzen und einfach mal zack, 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 irgendwie 6 Ideen schnell zu Papier zu bringen. Das könnte ich jetzt nicht mehr. Es ist eine Art von Übung. All das, was man erlebt und all das, was man liest und all das, was man sozusagen konsumiert an Inhalten, durch eine Art von Filter laufen zu lassen und sich selber zu fragen, gibt es selber irgendwas daran, was mich selber interessiert und was mich interessieren würde auf einer Geschichte über 10 oder 5 oder was auch immer Seiten ausgebreitet entwickelt zu sehen. Und dann habe ich natürlich meistens irgendein Dokument, in dem ich verschiedene Ideen schon mal irgendwie wie so eine Art Pool habe. Und in dem Moment, in dem ich wirklich dann das Gefühl haben sollte, oh Gott, mir fällt gar nichts ein, dann kann ich natürlich immer auf irgendwas zurückgreifen, was ich mir vielleicht irgendwann mal so als mögliche Idee beiseite gelegt habe, wie so eine Art, wie so ein eine Maus, die für den Winter vorgesorgt hat, ein bisschen was zur Seite gelegt habe. Aber ansonsten ist es einfach Übung und Routine, in dem natürlich auch eine gewisse Art von Gefahr natürlich auch liegt. Ne? Also der Comic ist qua Medium prädestiniert für x-fache Wiederholung, weil in dem Medium selbst die Wiederholung quasi ja ständig präsent ist. Das heißt, der Comiczeichner, die Comiczeichnerin muss ihre eigene Figur für jedes QRT-Buch, lass mich kurz mal überschlagen, oh Gott, ich habe ungefähr 100 Seiten, ich habe immer 6 Bilder pro Seite. Ich würde fast sagen, dass QRT in fast jedem Bild ist. Das heißt, ich habe Pi mal Daumen 500 bis 600 QRTs allein für ein Buch gezeichnet. Das heißt, ich wiederhole mich ständig. Ne? Also ich muss, wenn ich ein Bild neben dem anderen zeichne, dann habe ich im nächsten Bild den gleichen Hintergrund, vielleicht eine ganz kleine Wiederholung, vielleicht eine kleine Perspektivänderung. Aber diese Wiederholung ist dem Medium Comic inhärent und birgt eine große Gefahr, dass man sich irgendwann immer gleich, also immer die gleichen Kniffe macht. Und deswegen versuche ich tatsächlich auch je nach Serie, die ich mache, dass ich anders zeichne, dass ich irgendwie versuche, irgendein Element immer wieder neu in dieser Gleichung zu etablieren, damit ich nicht mich, dass ich irgendwann ein totes Pferd irgendwie dann irgendwie durch die Manege führe, ja.
Interessanter Punkt mit der Wiederholung, ja. Und es baut auch schon wieder jetzt so eine gedankliche Brücke zu dem Magazin Polle, fällt mir zumindest gerade so auf, weil es ist ja als Magazin angelegt, also sprich, da kommen unterschiedliche ZeichnerInnen zusammen und machen quasi Kurzgeschichten, ne, für das Magazin mit vielen anderen inhaltlichen Bestandteilen auch noch, reden wir nochmal im Detail drüber, aber vor allen Dingen, das ist gerade die Brücke, die bei mir im Kopf so gebaut wird, verhindert es ja quasi diese Redundanz. Also dadurch, dass man so viele verschiedene Stile in einem Heft hat und ganz unterschiedliche erzählerische, aber auch in der zeichnerischen Herangehensweise unterschiedliche Ansätze, bricht es ja quasi mit dieser Gefahr und Logik.
Genau. Also tatsächlich sozusagen der Wunsch, Polle zu machen, kam einerseits daher, dass ich gemerkt habe, dass ich eben mit diesem Kindercomic in Dein Spiegel eine der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten hatte, eben eine Geschichte quasi zu entwickeln und selber zu erspüren quasi vor Augen des Publikums. Das ist eigentlich sonst nicht möglich, dass man quasi wie so eine Art kleine Spielwiese hat, auf der man sich ausprobieren kann und dafür auch eben bezahlt wird und auch das Ganze vor Publikum machen darf. In anderen Ländern, wie eben schon wieder Frankreich, Belgien, da gibt es das Spirou-Magazin tatsächlich sogar, also benannt nach der Spirou-Figur, wo das ganz normal ist, dass da eben Zeichnende sich ausprobieren können. Und andererseits eben, dass ich gemerkt habe, in diesem Moment, und ich habe das ja auch eben kurz erzählt, dass ich quasi sowas wie 1,5-2 Monate hatte, um eine Serie quasi aus dem Boden zu stampfen und direkt die ersten 5 Seiten zu zeichnen. In diesem Moment des sehr schnell arbeiten müssen, habe ich gemerkt, wie sehr mich diese monatliche Mickey Mouse Magazin Lektüre ganz, ganz tiefgehend in meiner Ausdrucksweise als Zeichner geprägt hat. Und zwar nicht unbedingt so geprägt hat, wie ich das unbedingt selber toll finde. Also ich habe auf einmal gemerkt, das hat sich in mir eingeschrieben, dieser Walt Disney Strich, auf eine Art und Weise, wie ich es selber gar nicht für möglich gehalten hätte, aber unter Zeitdruck sozusagen hat sich das quasi in mir Bahn gebrochen. Und es kam auch mir in die Erkenntnis, es müsste ein Magazin geben, was Kindern eben nicht jede Woche können wir Polle leider nicht machen, aber was Kindern eben nicht immer die gleichen Figuren in möglichst dem gleichen Stil war, das ist ja das Prinzip von Walt Disney, ne? Dass lange Zeit hinüber sozusagen war es auch den Walt Disney Menschen gar nicht recht, wenn man irgendwie erahnen konnte, okay, das muss jemand anderes gezeichnet haben, als das war dann der gute Zeichner, war dann Karl Barks oder so, das haben die Leute dann schon gesehen, ohne dass es daneben stand, okay, der muss ja irgendwie ein bisschen anders sein als die anderen. Oder Giorgio Cavazzano in Italien, da gab es immer so Ausreißer, die aus der Anonymität des eigentlich gleichen Stils ausbrechen konnten. Aber konzipiert ist das Ganze als gleicher Stil, gleiches Mindset, gleicher Hintergrund, ähnliche Geschichten, jede Woche neu. Ja. Und ich wollte, dass es ein Magazin gibt, was Kindern von heute die Möglichkeit gibt, dieses gesamte Spektrum an Zeichenstilen, an soziokulturellen Hintergründen natürlich auch, an Erzählarten, dass man das den Kindern alles mal sozusagen unter einem Dach quasi zeigt und das alles hoffentlich so ansprechend und so zugänglich, dass natürlich nicht jede Geschichte jedes Kind gleich anspricht, aber dass es irgendwie auch den Kindern zeigt, es gibt nicht die eine Art zu zeichnen. Es gibt nicht das Gute und das Schlechte zeichnen, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann jemand sehr reduziert zeichnen, es kann jemand sehr extrovertiert sein, es kann jemand ein bisschen quietschig zeichnen, es kann aber auch jemand sehr zurückhaltend zeichnen. In irgendeinem, ich glaube, in dem Tagesspiegel stand man, es ist nicht alles für jeden, aber es ist für jeden was dabei. Mhm. Und am Ende ist es, also ich versuche das nicht allzu oft zu sagen, aber ich glaube, in deinem wunderbaren Podcast kann ich es sozusagen sagen, es ist natürlich auch eine Art von Geschmacksbildung. Es ist eine Art von ästhetische Bildung, die wir natürlich auch den Kindern irgendwie zukommen lassen möchten, dass wir ihnen zeigen, okay, das sieht vielleicht sehr ähnlich aus wie das, was du selber zeichnen kannst. Würde man vielleicht gar nicht denken, dass sowas in einem Magazin abgedruckt werden darf. Aber wir als diejenigen, die dieses Magazin machen, sagen, das ist eine tolle und wichtige und gut erzählte Geschichte, die es verdient, neben jemandem abgedruckt zu werden, der sehr bekannt ist, sehr beliebt ist und auch einen sehr gefälligen Strich hat, der sich auch sonst am Kiosk auf jeden Fall befinden würde.
Naja, ich denke ja auch, man muss ja den Bildungsauftrag nicht immer gleich mit so einem fetten Stempel vorne draufklatschen oder so.
Deswegen sage ich es nicht so oft.
Es kann sich ja subkutan trotzdem mittransportieren.
Auf jeden Fall.
Und gerade das, was du jetzt beschreibst, also ich habe eben schon angedeutet, es gibt so ganz verschiedene Rubriken. Ja, es sind ja eben nicht nur Comics. Zum Beispiel gibt es auch diese Rubrik Mein Comic, Dein Comic. Ja. Fand ich total schön. Ja. Also, wo ihr immer eine Seite für einen von Kindern gezeichneten Comic auch frei haltet. Und der wird dann wiederum von einem professionellen Comiczeichner respektive einer Comiczeichnerin kommentiert.
Genau.
Und aber auch umgekehrt.
Ganz
genau. Also das ist ja wirklich auch total schön, ne?
Genau,
dass das Kinder dann auch einfach diese Fläche kriegen. So.
Genau, und das war uns ganz wichtig. Also wir wollten auch eine Art von interaktives Element, dadurch, dass wir nur jedes halbe Jahr erscheinen, ist das irgendwie so nicht ganz so, können wir nicht so ganz nah quasi immer am Puls sein, aber dass wir irgendwie Einsendungen bekommen und wir bekommen wunderschöne Einsendungen, dass diese Comics irgendwie auch Platz finden, dass die Wertschätzung erfahren, dass möglicherweise auch kleine Tipps dann noch für die Kinder dabei rausspringen, was sie beachten können, weil wenn die Kritik wertschätzend geäußert wird, ist sie ja einfach wunderbar und total nützlich für Kinder, die später noch weitergehend Comic zeichnen wollen. Aber dann wollten wir es nicht dabei belassen, dass es irgendwie so von oben nach unten geht, sondern dann wollten wir sagen, naja, dann darf das Kind aber bitte auch gerne den Platz bekommen, in exakt der gleichen Art und Weise den Comic desjenigen zu kommentieren, der gerade den eigenen Comic kommentiert hat.
Voll schön, Und das, also das Magazin steckt echt so voller Ideen, die werden wir gar nicht alle durchdeklinieren können. Zwei, finde ich, muss man schon mindestens noch mal kurz erwähnen. Poesie fand ich nämlich zum Beispiel auch sehr, sehr schön. Mhm. Also gezeichnete Gedichte quasi, Eigentlich ja auch total naheliegend, wenn man es erstmal so sieht, aber ich persönlich müsste jetzt, glaube ich, erstmal lange überlegen, ob ich sowas in der Form schon mal so gesehen habe. Erst recht für Kinder, so. Also finde ich wirklich sehr gelungen. Und weil es mich persönlich natürlich nochmal so sehr abholt, müssen wir unbedingt auch nochmal sprechen über die crossmediale Formatidee quasi. Oder zwei verschiedene sind es im Grunde genommen. Ihr habt die Comic-Vertonung und ihr habt die bebilderten Songs auch da drin.
Ja.
Fangen wir mit den bebilderten Songs doch vielleicht mal an. Also erklär doch vielleicht mal so ein bisschen, was dahinter steckt für eine Idee.
Also man muss sagen, die Idee zu Polle kam durch mich, dadurch, dass ich selber Comic-Schaffender bin. Aber ich habe natürlich meinen besten Freund Dominik Meerscheid, der Musik für Kinder macht, davon erzählt. Wir machen gemeinsame Bild-Klang-Lesungen von meinen Büchern. Das heißt, wir verbringen auch sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und deswegen ist dieser Song ganz klar auch dem Dominik zuzuschreiben. Einfach dadurch, dass Dominik von Anfang an dabei mit war, wollten wir, und in den ersten Ausgaben ist das tatsächlich auch so gewesen, dass wir gesagt haben, wir drucken auch tatsächlich Noten ab, also Musiknoten. Und natürlich könnte man sagen, ja, aber nicht alle Kinder können Musiknoten machen. Aber das ist ähnlich so wie das mit dem Loriot. Naja, aber es stört sie jetzt auch nicht, wenn da Musiknoten sind. Und vielleicht juckt es sie dadurch, sich mal so ein bisschen nach oben auszustrecken und zu gucken, naja, aber was sind denn eigentlich Musiknoten? Und Mama, Papa, kannst du mir das vielleicht mal irgendwie vorspielen? Und vielleicht kommt darüber noch ein weitergehendes Interesse irgendwie dazu. Und wir fanden irgendwie diese Idee ganz toll, sowohl mit der Musik als auch eben mit einer Vertonung des Comics. Dieses Element, was schon wieder auch aus der Kindheit kommt, nämlich dieses Hörspiel. Und dieses möglicherweise irgendwo auf einem Teppichboden zu liegen, sich irgendwas anzuhören und dann vielleicht sogar noch parallel das Heft dazu in der Hand zu haben. Und dann irgendwie noch etwas erschaffen zu können, was über das hinausgeht, was das jeweilige andere Medium alleine vielleicht nicht zu schaffen vermag.
Ja, ja. Total schön. Also holt mich als Musiker, meine Musikerseele, mein Musikerherz natürlich total ab. Ja. Es baut halt so die Brücke zwischen unterschiedlichen Medienformaten für Kinder. Ne? Ja. Das finde ich total toll. Ja. So. Und das mit der Comic-Vertonung ja auch ganz ähnlich. Und da kommen wir nochmal auf ein drittes Element zu sprechen. Du hast es gerade auch schon ganz kurz erwähnt, die Bild-Klanglesung, die du zusammen mit Dominik Merscheid machst. Dazu musst du auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was erzählen. Das ist, ich weiß gar nicht, ist es von der anderen Seite her auf den Comic geschaut? Also kommt es eher von der Musik und vom Klang her, kommt es mehr vom Comic her? Ist es gleichberechtigt? Wie steht das so nebeneinander? Wie funktioniert das?
Also, das ist eine interessante Frage, wie das zueinander steht. Also es ist im Idealfall existiert sozusagen, ist genau wie beim Comic Bild und Text nebeneinander bestehen, existiert bei der Bildklanglesung eben das Bild und der Text, der sozusagen während der Veranstaltung immer wieder projiziert wird, ne, parallel zu dem, was wir eben dann vorlesen. Also man könnte das Ganze für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können, als eine Art von Live-Hörspiel mit Bildern davon sprechen. Also es ist wie eine Art Live-Hörspiel. Wir lesen das mit verstellten Stimmen vor. Dominik hat entweder schon vorher zu Hause eine Art von Klangteppich produziert, der die ZuschauerInnen mit Geräuschen in diese Situation hineinversetzt. Er macht Geräusche live auf der Bühne, so wie man das bei einem Drei-Fragezeichen-Live-Hörspiel auch kennt, ne, dass da jemand mit einem Koffer ist und ganz viele komische Gegenstände hat, denen er dann irgendwelche Klänge entlockt. Sozusagen, es ist nicht nur einfach so, dass die ZuschauerInnen dann irgendwie da so sitzen und einfach nur auf die Bilder gucken, sondern sie können auch parallel dazu uns beide sehen, wie wir quasi diesen Comic lebendig werden lassen. Und das ist tatsächlich für mich eigentlich die schönste Resonanz, die wir durch diese Lesung bekommen, eben, dass wir vielen Kindern, und das ist auch eigentlich fast wie ein Treppenwitz, denn heutzutage ist es auch vielen Kindern gar nicht mehr so leicht, in Comics hineinzufinden und sich in Comics zurechtzufinden, dass teilweise diese Lesungen für Kinder eine erste Möglichkeit sind, in das selber Lesen hineinzufinden, indem sie uns beide da gesehen haben vorne, wie wir den Text mit Leben gefüllt haben. Mhm. Das heißt sozusagen, sie lernen dadurch auch wieder, würden wir das jetzt nie so explizit sagen, aber sie lernen natürlich dadurch auch, wie sie das verstehen können und wie sie das selber in ihren eigenen Köpfen aufführen können, was in einem Comic ja erstmal aufgeführt werden muss. Also genau wie ein Text immer den Lesenden als Co-Produzenten, als Regisseur benötigt, so braucht auch jeder Comic den Lesenden dazu, um überhaupt lebendig werden zu können. Ja. Um die Lücken zwischen zwei Bildern füllen zu können und so weiter. Insofern exerzieren wir das quasi sozusagen auf dieser Bühne einmal vor, wie wir das so sehen. Ist natürlich für mich auch spannend. Ich führe da nicht nur auf, wie ich selber meinen eigenen Comic sehe, sondern ich habe natürlich auch immer Dominiks Interpretation meines Comics auch immer präsent. Das ist für mich natürlich dann auch spannend. Wie hat er irgendwie das gesehen, was ich da so geschrieben und gezeichnet habe? Und es ist einfach, das muss man auch sagen, es ist einfach wahnsinnig extrovertiert. Es ist eine ganz andere Temperatur, als wenn ich hier an diesem Schreibtisch sitze und mich sehr wenig bewege, wie wenn ich dann mit Dominik machen wir das am liebsten in der kompletten Turnhalle sitze. Grundschulklasse 1 bis 4 sitzt da auf Tonbänken, die Luft ist stickig, wir sitzen vielleicht sogar noch auf irgendwelchen Tonbarren oder so, auf viel zu kleinen Stühlen und können dann da mit Musik, mit Geräuschen, mit lustigen Dialogen wirklich was zelebrieren, eine Geschichte zelebrieren und am Ende wird quasi, wir stampfen die Kinderfüße auf dem Turnhallenboden und es ist Volksfeststimmung quasi. Das ist einfach unglaublich toll, unglaublich schön. Auch für mich als Comicmachender, bei der Rezeption des Comics irgendwie zugegen sein zu können.
Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Erweiterung zum, sagen wir mal, klassischen Berufsbild eines Comiczeichners, oder?
Ja.
Das klingt auf jeden Fall so. Also ich habe gesehen auf eurer Website, ihr seid damit ja auch relativ gut unterwegs. Ja. Ne? Das werden wir natürlich auch alles nochmal in den Shownotes hier so verlinken. Da kann man nochmal reingucken. Für 25 habe ich gesehen, gibt es auch schon Termine und so. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Ich hatte ja bislang auch nur das Vergnügen, das einmal quasi durch die Fensterscheibe zu sehen. Also habe ich es nur so mit einem Auge und einem Ohr mitbekommen. Mhm. Aber es war schon ziemlich wild, würde ich sagen. Also im positivsten Sinne. So.
Ja, genau.
Total schön. Ja. Ja, herrlich. Also das sind ja, ne, ist jetzt, wenn man so will, ein kleiner Einblick so in dein Schaffen. Man könnte über ganz vieles anderes auch noch sprechen, aber ich sag mal so, mit Blick auf die Uhr müssen wir noch mal ein bisschen weiter vordringen. Und ich würde mit dir schon gerne auch noch mal ein Element hier durchspielen, das ich auch ganz gerne in diesem Podcast mache, nämlich das Entweder-Oder-Spielchen.
Mhm. Ja.
Also sprich mal etwas kompakter, noch mal so ein paar Schlaglichter zu werfen auf so unterschiedliche Fragen, die sich im Kontext dieses Gesprächs auch schon zum Teil so ein bisschen angedeutet haben. Hättest du Bock?
Ja.
Wärst dabei?
Du hast es mittlerweile natürlich sofort gesehen. Mir ist es immer zu eigen, dass ich also sehr lange reden will. Ich erläutere das dann nicht.
Schauen wir mal.
Okay.
Das gibt uns hier und da vielleicht nochmal Anlass, das auch zu erläutern. Ja. Ich neige ja selber auch dazu, viel zu reden. Also insofern nehmen wir uns beide dann nichts. Und wenn wir über etwas reden wollen, dann tun wir das ja einfach.
Sehr
so
gut.
würde ich das sagen, ja.
Weil nicht selten ertappe ich mich dann, wenn ich das schon mal gemacht habe, dass ich dann über solche Antworten dann sehr lange nachdenke, dass ich da... Habe ich schwarz-weiß gesagt oder bunt? Und dann habe ich schwarz-weiß gesagt. Aber damit meine ich natürlich nicht sozusagen inhaltlich, sondern ästhetisch schwarz-weiß und so weiter und so fort.
Ja, das ist...
Das liegt natürlich da drin, diese Verknappung.
Ich kann ja gestisch immer andeuten, wenn es zu viel wird. Das hört dann keiner. Ja, genau. Gucken wir mal.
Okay.
Der erste ist, glaube ich, relativ einfach. Lesen oder vorlesen? Oder auch nicht einfach.
Vorlesen.
Vorlesen. Lassen wir so stehen.
Mhm.
Erst schreiben oder erst zeichnen?
Erst schreiben.
Schwarz-weiß oder bunt? Hast du gerade selber schon gesagt.
Ja,
ist sehr naheliegend.
Ich sage jetzt einfach mal bunt und meine damit die Vielfalt. Und Polle, wenn ich so das noch sagen darf, steht eigentlich ja auch für eine Art von Heterogenität.
Hm.
Also wenn man möchte, dass, junge Menschen Vielfalt auch als etwas Positives und als etwas Bereicherndes erfahren können, dann kann man das vielleicht auch mit sowas wie dem Polle-Magazin, in dem eben so eine Art von Heterogenität einfach angeboten und hoffentlich sehr ansprechend dargestellt wird.
Absolut.
Deswegen bunt.
Ja. Aber jetzt muss ich trotzdem mal auf das Schwarz-Weiß kommen. Ja. Ich habe mich nämlich in dem Kontext nochmal so gefragt, wenn man jetzt mal so vielleicht ins Filmische oder auch ins Fotografische schaut, dann ist ja alles, was in Schwarz-Weiß umgesetzt ist, hat dann sofort so diesen Anspruch von, weiß nicht, Ernsthaftigkeit und vielleicht auch künstlerischer Seriosität oder so, wie auch immer man das vielleicht für sich labeln möchte. Finde ich ein bisschen trügerisch eigentlich so, aber gibt es das beim Comic auch so?
Ja, das gibt es beim Comic, absolut. Also die Graphic Novels, von denen wir sprechen, die sich tendenziell an Erwachsene richten, die sind meistens auch schwarz-weiß. Was natürlich auch immer wieder auch man auch ganz einfach produktiv nutzen kann, als dass sich die LeserInnen quasi selber noch viel mehr mit einbringen müssen können. Ne, also je mehr Möglichkeiten, ich denke immer, je mehr Möglichkeiten es gibt für Lesende, sich irgendwo einzubringen, desto mehr können auch Erwachsene etwas damit anfangen. Das, die Erfahrung habe ich gemacht. Insofern finde ich das auch nicht schlimm. Und das ist ganz oft auch, hat es einfach produktionstechnische Gründe, ne? Dass man einfach, wenn ich eine Graphic Novel mit 400 Seiten habe, ist das viel, viel teurer, das in bunt zu drucken. Dann wird das Buch viel, viel teurer, als wenn ich das in Schwarz-Weiß machen kann.
Ja.
Genau. Da sich der Comic ist leider kein Massenmedium, wie oft auch leider behauptet wird. Also es ist nicht so, dass wir mit Comics die 10.000-fachen Auflagen dann drucken, sondern das ist ähnlich wie normale, ganz normale Belletristik auch. Wir bewegen uns da in ähnlichen Auflagen. Aber man versucht es natürlich trotzdem durch den Preis auch so niedrigschwellig wie möglich dann doch zu belassen, dass ein Buch dann eben nicht 50 Euro kosten muss.
Naheliegend, das stimmt, ja. Ein Begriff, den du jetzt auch schon häufiger reingebracht hast, muss ich auch noch mal kurz aufgreifen. Graphic Novel oder Comic?
Comic.
Was unterscheidet denn das eine vom anderen?
Der Graphic Novel ist quasi ein Begriff, für den man sehr dankbar war, gerade auch im Buchhandel, um eben Leuten, die den Comic gefühlt nicht mit der Kneifzange anfassen würden, zu sagen, naja, das ist aber eine Graphic Novel. Bedeutet einfach, das ist ein Comic, der sich ein bisschen fernab von dem bewegt, was gemeinhin bis dahin als Comic verstanden wurde, nämlich große Asterix-Album, große Geschichten in Farbe für Kinder auf ungefähr 44 bis 48 Seiten.
Mhm.
Ne, dass so eine Graphic Novel dann eben in einem Buchformat auch daherkommen kann, was eher klein, ziegelsteinartig ist, viele Seiten, sehr tiefgehend in ein Thema einsteigen kann. Aber am Ende ist eine Graphic Novel immer auch ein Comic, weil so, wir so unser Medium nennen. Und ich bin tatsächlich auch gar nicht so glücklich darüber, dass wir das Medium Comic auch hierzulande nennen. In anderen Ländern wird Comic auch nicht Comic genannt. In Frankreich wird der Comic bande dessinée, also gezeichneter Streifen genannt. In, In Italien wird der Comic Fumetto, also das kommt vom Rauch, also von den Sprechblasen her. Ach, wir haben uns leider irgendwie dazu entschlossen, aber es ist ja keine Einzelentscheidung oder es war keine Abstimmung. Es hat sich irgendwie so durchgesetzt, dass in Deutschland der Comic Comic genannt wird von eben diesen Comic Strips, diese komischen Streifen, die Slapstick Anfang des 20. Jahrhunderts in amerikanischen Zeitungen irgendwie gezeigt hat. Ich finde den Begriff Comic unglücklich, weil er ja immer dieses quatschige, komische in sich trägt. Mhm. Ne, also sozusagen dadurch, dass wir den Comic immer Comic nennen, haben wir es leider eben Gottes auch hierzulande immer präsent, uns auch irgendwie dann nochmals entschuldigen zu müssen. Aber es ist jetzt nicht vielleicht lustig. Insofern ist der Begriff Graphic Novel praktisch, als dass er das Ganze irgendwie anders tituliert. Ja. Aber es ist einfach nur eine andere Verpackung für das Gleiche, nämlich eine sequentielle Bildererzählung.
Okay, ja, ist schön. Haben wir das auch geklärt. Ja. Sehr schön erklärt, ja. Geschichten finden oder Geschichten erfinden?
Geschichten finden. Das ist ein großer Glücksmoment. Geschichten zu finden. Und ich finde das so interessant, wie wenn jetzt zum Beispiel Rodin gesagt hat, er befreit die Skulptur aus einem Marmorblock. Ja. Oder Hayao Miyazaki sagt auch, die Geschichte ist eigentlich schon da. Ich muss sie eigentlich letztendlich freilegen. Ich muss sie quasi entdecken. Ich muss sie finden. Ich sitze nicht mehr der Illusion auf, dass ich denke, dass ich da etwas erschaffe, was es vorher nie gegeben hat. Sondern ich bin mir dessen bewusst, dass wir als Menschen seit Jahrtausenden Erzählungen und Geschichten haben, die uns ganz besonders berühren. Und ich habe schon immer wieder, auch wenn ich Geschichten schreibe, das Gefühl, dass ich hier dieser Geschichte gerecht werde oder eben nicht gerecht werde und dann nochmal tiefer gehend suchen muss, bis ich der Geschichte ihre eigene Form geben konnte, die sie hat. Also insofern, es mag so ein bisschen esoterisch klingen, aber Geschichten finden.
Ja. Ich lasse das mal so stehen. Ja. Sehr schön. Eine Frage, die mehr was für Insider ist. Vielleicht mal gucken, wie tief du drin steckst in der Materie. Comic Invasion oder Comic Salon?
Comic Salon.
Kennst du beides natürlich, oder?
Mhm. Mhm. Genau, also die Comic Invasion kenne ich jetzt sozusagen aus Berlin. Das ist ein tolles Festival, was meistens, ich bin leider jetzt in Berlin nicht so firm, ich glaube in der Hochschule, im Museum für Kommunikation, glaube ich, sogar stattfindet. Also in einer sehr schönen Örtlichkeit. Aber der Comic-Salon in Erlangen, der alle zwei Jahre dort stattfindet, ist sozusagen das Comic-ZeichnerInnen-Treffen schlechthin im deutschsprachigen Raum. Das heißt, über ein verlängertes Wochenende treffen sich da die meisten Comic-Schaffenden und haben Signierstunden, haben viele Veranstaltungen zu Comics. Und es ist natürlich auf der einen Seite immer eine absolute Überforderung, wenn man in so kurzer Zeit so geballt so viele Leute wieder sieht. Aber es ist wie so ein Klassentreffen, weil wir uns dann doch auch in unseren alltäglichen Sorgen oder Problemen oder auch Freuden dann doch auch begegnen können. Ja.
Block und Bleistift oder Tastatur und Maus?
Block und Bleistift.
Ausschließlich tatsächlich?
Nein, je nach Buch, aber das macht mir tatsächlich am meisten Spaß. Ja. Tastatur, einfach nur, weil es sehr schnell geht. Ich zeichne auch viel digital am Zeichentablett, so Wacom oder iPad. Aber wirklich schön finde ich tatsächlich auch einfach das Zeichnen mit Papier und Stift.
Mhm. Die nächste Frage schließt noch mal ein bisschen daran an. Intelligente Kunst oder künstliche Intelligenz?
Ja, also künstliche Intelligenz, darüber würde ich sehr gerne mit dir viel sprechen. das Thema ist beschäftigt mich viel. Natürlich, was war das? Intelligente Kunst. Natürlich würde ich immer die intelligente Kunst bevorzugen. Ja, also mich hat künstliche Intelligenz bis auf medizinische Bereiche bislang noch nicht wirklich so überzeugen können.
Macht es dir Sorge, so mit Blick auf dein persönliches Schaffen, aber auch so vielleicht auf die Entwicklung der Comic-Szene insgesamt?
Nee, macht es eigentlich nicht. Ja. Ich habe bisher nichts gesehen, was irgendwie das ersetzen könnte, was ich sozusagen an dem, was ich selber produziere, aus meiner Sicht auch interessant für andere macht. Mhm. Sowohl bei dem Comic-Magazin Polle, ich sehe nicht, dass eine künstliche Intelligenz sozusagen diesen Mehrwert, den so ein Magazin eben schafft, indem es kuratiert für Kinder, ich sehe das irgendwie nicht, dass das auf eine befriedigende Art und Weise bei künstlicher Intelligenz umgesetzt werden kann. Ich finde es aber spannend. Also wenn wir jetzt schon so lange darüber sprechen, dann frage ich mich quasi immer, wovon kann uns die künstliche Intelligenz befreien, wenn wir uns fragen, dass ja zum Beispiel solche Neuerungen wie die Fotografie in der Malerei von dem vielleicht schon Zwang, die Wirklichkeit möglichst naturalistisch darzustellen, befreit hat und den Blick nach innen hat richten lassen dürfen. Ja. Und genau so frage ich mich momentan, wovon könnte uns quasi AI befreien? Und natürlich wäre eine einfache Antwort, es könnte uns davon befreien, dass Kunst oder künstlerisches Schaffen eigentlich immer natürlich eine interessante Mischung sein muss aus etwas, was einem ein bisschen bekannt vorkommt und etwas, was vielleicht eine kleine neue Note dazu wird. Also sozusagen, weil das, was einem bekannt vorkommt, das kann AI natürlich jetzt. Ne? Es ist sozusagen, das ist quasi der große Wert, den AI kann, dass es quasi aus dem, was es alles gefiltert hat, da irgendwie ein Potpourri erstellen kann. Mhm. Aber ob das wirklich einen Künstler befreien würde, dass man ihm sagt, du darfst jetzt jedes Mal das Rad quasi neu erfinden, das kann er oder sie ja auch gar nicht. Also wir machen es ja automatisch so, dass wir uns natürlich auch irgendwie auf irgendetwas berufen, was es vorher gibt. Und auch, ich glaube, der Rezipient oder die Rezipientin wäre natürlich überfordert, wenn jede Art von menschlicher, künstlicher Ausdrucksform wie eine komplett neue Richtung wäre. Das wäre erstmal gar nicht mehr natürlich möglich, aber es wäre auch, glaube ich, eine komplette Überforderung. Insofern, da frage ich mich gerade sozusagen, was wäre, wovon befreit es uns? Bislang habe ich irgendwie das Gefühl, dass man so wie so einen kleinen, wie eine Sekretärin oder einen Sekretär da irgendwie neben sich gestellt bekommt. Aber auch da überzeugen mich bislang auch nicht diese SekretärInnen-Arbeiten, die AI für mich erledigt hat. Die waren alle so, dass ich gesagt habe, das ist wirklich das, das hat mir nichts gebracht, das muss ich alles nochmal neu schreiben. Ja?
Schauen wir mal, ob das so stimmt. Ich habe mir nämlich den kleinen Spaß erlaubt. Man probiert ja viel rum mit ChatGPT und ähnlichen Anwendungen gerade. Mhm. Ich habe mir den kleinen Spaß erlaubt, mal einen kurzen Satz zu prompten bei ChatGPT, um mal zu gucken, was dabei rauskommt. Da können wir jetzt quasi die Probe aufs Exempel machen, ob dir diese AI tatsächlich Konkurrenz macht. Ich habe einfach nur gepromptet, traust du dir zu, einen guten Kindercomic zu gestalten? Es kam dabei heraus, ja, ich traue mir zu, Ideen für einen guten Kindercomic zu entwickeln. Ausrufezeichen. Ein Kindercomic sollte lustig, kreativ und zugleich lehrreich sein. Da haben wir die Bildung wieder mit drin. Dabei ist es wichtig, eine einfache und zugängliche Sprache zu verwenden mit fantasievollen Charakteren, bunten Bildern und einer klaren, kindgerechten Haltung. Hier ist ein erster Entwurf für eine mögliche Geschichte. Und die lese ich dir jetzt nicht mehr vor, aber der Titel der Geschichte war jedenfalls Die Abenteuer von Tobi und den Zauberstiften. Überzeugend so im ersten
Tobi Anlauf? Tobi und die Zauberstifte würde ich jetzt gerne sehen. Also finde ich schon, also nicht alles das, was da sozusagen als Regeln aufgestellt wurde, unterstreiche ich so. Also gerade die einfache Sprache, natürlich, es soll sozusagen zugänglich sein, aber ich finde, es dürfen auch Worte darin vorkommen, die Kinder nicht kennen. Und einfach, ich finde daran nichts schlimm, weil nur so lernen wir ja überhaupt, indem wir auf Dinge stoßen, die wir erstmal nicht kennen und dann jemanden fragen, was es denn ist. Und wenn das sozusagen Kind die Eltern fragen kann, was bedeutet das Wort eruptieren, dann ist damit irgendwas gelernt und es hat sogar noch eine Art von Austausch stattgefunden. Also ja.
Ich finde es auch grenzwertig. Ja. Sollte lustig, kreativ und zugleich lehrreich sein.
Lustig auf gar keinen Fall.
Lustig ist ja schon mal sehr eindimensional eigentlich. Ne? Ja. Kreativ, okay, das könnte man jetzt sagen, obliegt jeder künstlerischen Arbeit so. Ja. Und lehrreich, das klang ja jetzt schon mehrfach an. Ne? Ich habe eben mich nochmal erinnert an einen Satz von Margret Albers, die unter anderem die Initiative der besondere Kinderfilm auch betreut, die hier in dem Podcast auch mal so schön gesagt hat, ne, Kinderfilm ist in erster Linie eine künstlerische Angelegenheit und keine pädagogische. Ne? Ja, also das finde ich ganz gut auf den Punkt gebracht im Grunde genommen. Also diese Schere muss man sich, glaube ich, auch echt mal aus dem Kopf nehmen, dass man immer irgendwas vermitteln im Bildungskontext erreichen möchte oder so. Das sind wir uns, glaube ich,
absolut
einig, ne? Unverkehrt, so.
Genau, und tatsächlich werden wir auch manchmal gefragt, ob wir zum Beispiel für das Polle-Magazin irgendeine Art Weißbuch haben, so eine Art Regelwerk irgendwie. Mhm. Und dann sagen wir, nein, wir möchten, und das geht tatsächlich, muss man wirklich auch sagen, auch wiederum auf Dominik zurück, wir möchten nicht, dass Gewalt als Lösung von Konflikten dargestellt wird. Das ist tatsächlich die einzige wirkliche Regel. Das heißt, es darf auch Gewalt gezeigt werden, weil Gewalt findet statt und Kinder sehen Gewalt. Aber es soll nicht propagiert werden, dass diese Gewalt zum Besseren geführt hat. Mm. Aber Vielfalt muss jetzt nicht in jedem Comic propagiert werden, weil wir versuchen quasi in dem Format selber die Vielfalt ja sozusagen zu zeigen. Insofern haben wir keine Regeln irgendwie. Jeder Comic muss das und das erfüllen. Er soll natürlich nicht diskriminierend sein und so. Das versteht sich von selber. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Art von Checkliste, die jeder Comic irgendwie erfüllen muss. Gar nicht.
Ja. Ach schön, herrlich. Ja, ich mache mal vielleicht an dieser Stelle auch einen Haken an das Entweder-Oder-Spiel. Ja. Auch das könnte man noch weiterführen, aber noch machen. Wir gleiten in den Abschluss dieses Gesprächs rüber. Mhm. Ich wollte zum Ende nochmal mit dir über zwei Veranstaltungen sprechen. Ja. Und in die eine haben wir quasi schon fast gerade ein bisschen angedockt, wenn man so über künstliche Intelligenz und den Einfluss so auf deinen Gewerk so spricht. Ne? Dann landet man ja auch direkt so ein bisschen bei dem Thema Comic-Forschung. Wir hatten da im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Da könnte man jetzt nochmal ein ganz eigenes Fass aufmachen, auf im Grunde Fall. Genommen, weil es tatsächlich auch Comic-Forschung gibt. Ja? Ja. Ist vielleicht nicht so ein ganz etabliertes wissenschaftliches Feld, aber auch aus der Perspektive könnte man darüber sprechen. Und wie es der Zufall will, steht die 19. Jahrestagung von der Gesellschaft für Comic-Forschung quasi in den Startlöchern. Vom 23. bis zum 25. Oktober findet die in Groningen statt, deswegen benenne ich das hier mal so. Die Frage, die ich an dich aber habe, ist dann nochmal eher so, ja, ob es dich freut, dass Comic-Kultur tatsächlich auch in so einem Kontext rezipiert wird und wirklich so ein Gegenstand von Wissenschaft und Forschung ist. Tut das der Sache gut? Ja. Oder schadet es ihr möglicherweise auch?
Nein, ich würde sagen, auf jeden Fall tut es der Sache gut. Es ist natürlich so, dass dann sich quasi sozusagen Bereiche dem Medium Comic widmen, die quasi weder unbedingt Comic-Rezipierende noch Comic-Schaffende sind. Und das dann lustigerweise auch ein ganz neues Vokabular erzeugt, was überhaupt nicht im täglichen Umgang mit Comics bei den Comic-Schaffenden wirklich präsent ist. Das heißt zum Beispiel, in der Comic-Forschung wird sehr viel über die Lücke zwischen zwei Bildern gesprochen. Und das wird tatsächlich sogar auch Rinnstein benannt oder Gatter im Englischen. Mhm. Das thematisieren wir in dem Sinne, wenn wir den Comic machen, sehr selten. Ich habe noch nie jemanden, der Comic macht, über den Rinnstein hab reden hören. Also, aber das ist ganz schön und ich freue mich darauf, wenn das dann wiederum auch eine Art von Rückkopplung wiederum zu uns erfährt, also zu den Comic-Machenden.
Mhm. Ja, schön. Also das sei als Tipp vielleicht einfach mal für die hingestellt, die sich mit diesem Thema beschäftigen möchten. Werde ich auch nochmal verlinken. Und dann steht aber vor allen Dingen auch nochmal an, dieses etwas bekanntere Event, wahrscheinlich die Frankfurter Buchmesse, findet auch vom 16. bis 20. Oktober in Frankfurt logischerweise statt. Und in dem Rahmen wird ja auch unter anderem Jahr für Jahr der Deutsche Jugendliteraturpreis verliehen. Mhm. Auch wieder witzig, Linda Wiechert heißt sie, die Projektleiterin vom Deutschen Jugendliteraturpreis, war auch mal hier zu Gast. Sehr Folge schön, 22 dieses Podcasts, kann man sich in dem Kontext auch mal angucken. Nicht angucken, anhören. Da habe ich mich aber auch noch mal gefragt, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich meine, es sind irgendwie 6.000 oder 8.000 Neuveröffentlichungen für Kinder, gibt es jährlich allein auf dem deutschsprachigen Markt. Das ist ja wirklich ein Riesenmarkt. Wo würdest du denn Comics in diesem ganzen riesigen Feld so einsortieren? Also finden die da gleichwertig statt? Mhm. Du hast es ganz am Anfang schon ein bisschen angedeutet, dass sich das jetzt so ein bisschen angleicht, dass es auch Preiskategorien inzwischen dafür gibt und dass es überhaupt wahrgenommen wird in diesen Kontexten. Also welche Rolle haben Comics so gegenüber der, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassischen Kinder- und Jugendliteratur?
Ah ja, also es ist tatsächlich so, dass das letzte Jahr ein Kindercomic auch den Hauptpreis gewonnen hat, nämlich der Kindercomic von Tanja Esch, Boris, Babette und jede Menge Skelette. Ganz viele Skelette. Und auf jeden Fall, dass da tatsächlich auch ein Comic ist, in die Endauswahl geschafft hat und dann auch den Preis gewonnen hat. Also insofern finden Comics da mittlerweile auch statt. Es gibt Lesungen, unter anderem dann eben auch Comic-Lesungen. Also zusammen mit dem schon mehrfach erwähnten Dominik Meerscheid hatte ich auch schon mal das Glück, quasi auf der Frankfurter Buchmesse am Stand des Spiegels eine Bildklanglesung zu machen zu dürfen. Ich glaube, an einem Samstagmorgen vor rappelvollem Publikum natürlich. Also dem Comic werden da auch immer mehr Möglichkeiten eingeräumt, stattzufinden. In Form von Lesungen natürlich. Und es wird tatsächlich auch bei der Buchmesse am Buchmessenmittwoch wird im Literaturhaus Frankfurt auch eine Veranstaltung stattfinden, zu einer Verbindung von dem, was wir eben auch schon ganz oft besprochen haben, nämlich das, was wir in Polle eben auch gemacht haben, den bebilderten Comic.
Ja.
Und zwar, oder nehme ich dir da irgendwas?
Nö, hin, bitte, Muckekucke, oder? Darüber richtig, sprechen genau. wir jetzt. Ja, genau. Ja, genau. Das, die Brücke hätte ich dir auf jeden Fall auch noch gebaut. Na klar, darüber müssen wir sprechen.
Genau, also ich bin, da habe das Glück, dass ich da Teil von einem Kollektiv bin, was die beiden Zeichnerinnen Anke Kuhl und Moni Port quasi aufgerufen haben, nämlich, dass sie, genau wie wir das bei Podder auch machen, dass sie Comiczeichnerinnen gefragt haben, zu Songs Comics zu zeichnen. Die haben also sozusagen, das Ziel ist quasi sozusagen moderne Musik, nicht nur moderne, aber viel, also Wir sind Helden, Olli Schulz, diese Musik eben für Kinder in Comics irgendwie darzustellen. Und ich bin selber ganz gespannt, was auch die KollegInnen daraus gemacht haben. Und das findet dann eben als Veranstaltung auch an dem Mittwoch der Buchmesse, Frankfurter Buchmesse im Literaturhaus Frankfurt statt. Verlinken wir aber bestimmt auch nochmal.
Das verlinken wir dann auch nochmal, natürlich, klar. Ja, ja, das Buch, genau, ich bin auch schon drüber gestolpert und ich habe es mir direkt schon vorbestellt, das holt mich total ab. Also ich bin sehr gespannt drauf, ja. Ach schön, ja, mein Gott, also wir haben unser Zeitlimit heute ein bisschen gesprengt, aber das ist mir völlig egal, weil ich es wirklich ganz toll finde und wirklich an deinen Lippen hänge förmlich, weil du echt spannende Einblicke gibst in diesen, ich habe es ja einleitend gesagt, für mich eigentlich total unbekannten Kosmos Comic-Kultur so und kann immer total viel daraus mitnehmen. Also echt vielen herzlichen Dank dafür, Ferdinand. Ich habe eine letzte Frage eigentlich nur noch so zum Ende. Wie läute ich sie ein? Also im Kontext dieses Podcasts fällt mir dann schon immer wieder auf, es ist, wenn man so will, ein bisschen so ein roter Faden, der sich durch alle Gespräche spinnt. Wir beide als Menschen, die sich für Kinderkultur interessieren, ne, müssen uns nicht erklären, was so daran so faszinierend ist. Aber viele Menschen, die in diesem Feld beruflich unterwegs sind, berichten dann doch immer wieder darüber, dass so die grundlegende Anerkennung und Wertschätzung für das, was sie tun, oft nicht vorhanden ist oder zumindest deutlich ausgeprägt sein könnte, um es vielleicht mal so vorsichtig zu formulieren. Mhm. Ist das eine Erfahrung, die du auch machst? Fühlst du dich angemessen wertgeschätzt und wahrgenommen mit dem, was du tust? Oder beißt du auch manchmal in die Tischkante und denkst du so, Leute?
Also meistens ist es so, dass Leute mit dem, was ich mache, nichts anfangen können, wenn sie einfach generell mit Comics nichts anfangen können. Und damit habe ich auch überhaupt gar kein Problem, weil ich selber auch mit vielen nichts anfangen kann. Mir ist zum Beispiel der Bereich der Computerspiele, ein Buch mit 7 Siegeln. Mhm. Ich blicke da manchmal neidvoll drauf, weil ich mir wünschen würde, ich hätte auch irgendwie sowas, wo ich da irgendwie wochenlang irgendwie drin abtauchen würde. Wobei ich das natürlich mit anderen Sachen habe. Aber ich stehe da außen neben und sage, verstehe ich nicht. Finde ich toll, dass ihr das so gut findet. Aber und so geht es vielen mit Comics eben auch, dass sie damit gar nichts anfangen können und Comic dann eher so ein bisschen abtun. Also, aber ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Also ich habe es nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Ja, und bin wirklich auch glücklich über die Entwicklung, die in Deutschland in den letzten Jahren stattfindet. Bin gespannt, weil wenn man sagt, Länder wie Frankreich sind uns so ein bisschen immer schon voraus gewesen, dann kann man vielleicht auch von Ländern wie Frankreich lernen. Die haben da, sie sagen, dass die Surproduktion, also die sozusagen die Überproduktion von Comics, da sind viel zu viele Comic-Titel, die wöchentlich auf den Markt geschmissen werden, als dass diese neuen Titel dann überhaupt noch eine Chance haben, überhaupt LeserInnen zu finden, weil sie schnell wieder verdrängt werden von neuen Titeln. Da befinden wir uns jetzt gerade hierzulande überhaupt nicht. Und mich würde natürlich interessieren, wie wir sowas vermeiden können, dass wir irgendwann in ein paar Jahrzehnten auch da landen, wo man in Frankreich gerade ist. Ich bin voll des Glücks über die Situation gegenüber dem Comic und gegenüber Fördermöglichkeiten, die auch mehr und mehr werden. Tatsächlich auch Städte wie Berlin, die ein Comic-Stipendium ausrufen. Den Deutschen Comic-Preis von der Leibinger Stiftung, der auch hoch dotiert ist. Die bereits erwähnte, den Deutschen Literaturfonds, diese Förderung, die möglich ist jetzt. Also es kommt mehr und mehr Leben ins Spiel und das ist wunderbar. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Goldgräberstimmung ist, sondern es ist nach wie vor immer noch ein absoluter ich will jetzt nicht sagen Knochenjob, aber es ist sehr arbeitsaufwendig. Es gibt sicherlich deutlich einfachere Möglichkeiten, Ideen, die man hat, umzusetzen, und es gibt auch einfachere Möglichkeiten, sein Geld zu verdienen. Mhm. Aber es findet Resonanz, und die Resonanz wird immer größer, und um Resonanz geht es am Ende des Tages ja eben dann doch auch.
Ach mein Gott, was für ein schönes Schlusswort. Ja, dann greife ich das auf und danke dir für diese Resonanzerfahrung in diesem Podcast.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.